Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wichtig ist auf dem Platz der einzige, wirkliche, echte Fußball-Podcast. Denn hier wird geklärt, wie es wirklich auf dem Platz ist. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist wie immer Onkel Pillow. Ich habe ein bisschen Angst vor der Sendung heute, muss ich ehrlich sagen, denn ich habe das Gefühl...
Ja, zu Recht.
Du hast auf jeden Fall schlechte Laune und ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, egal was du jetzt erzählst, ich nehme es einfach so hin. Mir ist aber klar, dass es gar nicht um mich geht, sondern um die Situation deines Vereins. Und ja, dafür.
Da sprichst du schon wieder raus, die Schadenfreude. Ja, du bist dafür, ein Hassprediger, bist du.
Dafür haben wir dir an dieser Seite, die für diese Woche mal wieder tagkräftige Unterstützung gebracht. Denn es gibt noch mehr, die genauso leiden wie du. Nicht nur unser Redakteur Peter, der immer im Hintergrund sitzt und mitschreibt, sondern Gamer Brother ist bei uns. Was ist das für ein großartiger Gast? Moin!
Ja, danke, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Und der Leidensweg ist leider noch 14 Spieltage lang. Muss man leider so festhalten.
Oh Leute, das klingt jetzt schon alles nicht gut, Jungs. Aber da gehen wir heute noch ein.
Ich habe ja so ein bisschen Sorge, dass der eigentliche Leidensweg erst nach den 14 Spieltagen losgeht. Ne? Also ich hör immer so Sätze wie, ja, ein Jahr zweite Liga, das kriegen wir hin finanziell und so. Wer meint, dass Schalke dann ein Jahr später wieder in der Bundesliga anklopft? Aus meiner Sicht halluziniert der, aber da kommen wir später zu.
Genau.
Boah, darf ich da auch einmal ganz kurz, richtig unfreundlich, man ist in so einem Podcast zu Gast, man wird lieb angekündigt, ich muss direkt reingrätschen. Was, ich kann es auch nicht mehr hören, ne? Diese dumme Scheiße, wenn ich auch stream und irgendwie über Schalke rede und mir dann Leute erzählen wollen, ah ja, aber so ein Jahr in der zweiten Liga kann man ganz gut tun. Nee, tut's nicht, ist scheiße, ruiniert den Verein, nicht. Finanziell komplett kacke. Hört auf, euch das einzureden, dass mal ein, zwei Runden in der zweiten Liga geil sind. Fragt mal in Hamburg nach, scheiße ist es, kacke ist es. Ja.
Ich hab ja vor Ort immer mit dem HSV ein Lebensbeispiel täglich in den Tageszeitungen, wie du siehst, wie sie jedes Jahr, guck mal, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber als der HSV abgestiegen ist, neue Saison geht los, erste Saison, zweite Liga, hatte die Hamburger Morgenpost, die große Lokalzeitung hier neben der Bild, hat halt einfach so eine Doppelseite gemacht mit den Rekorden, die der HSV diese Saison in der zweiten Liga brechen wird. So mit, wie viele Punkte man in 34 Spielen holen kann und so eine ganze Sache.
Wie oft man in der Nachspielzeit den Abstieg verkacken kann, in Folge.
Sei mal sicher, dass das theoretisch auch passieren wird. Aber noch ist nicht ganz vorbei. Wir werden heute auf jeden Fall drüber reden, denn wir machen es wie immer, dass wir im großen Paket eine News der Woche dabei haben. Pille und ich, wir haben Typ der Woche dabei. Wir reden natürlich über unsere beiden Vereine und wir wollen ein bisschen über FIFA reden. Was wir aber am Anfang immer einmal machen, um den Gast einzuschätzen, ist einen kleinen Fragebogen mit dir machen. Denn wir müssen ja wissen, ob du wirklich weißt, was wichtig ist auf dem Platz. Ich fange mal an. Bist du bereit? Okay.
Ja, ich bin bereit. Wow, das, okay. Ja,
genau. Welche war oder ist deine Lieblingsposition?
Also von mir persönlich, wenn ich selber Fußball gespielt habe, oder was?
Ja.
Also ich habe früher, also als ich ganz klein war, habe ich linkes Mittelfeld gespielt. Das war halt so ein Kreisliga-Ding, weil ich immer der einzige Linksfuß im Kader war. Irgendwann hat man dann so mit 11, 12 Jahren herausgefunden, dass ich technisch absolut untalentiert bin und wurde ich auf der Linksverteidigerposition geparkt. Ebenfalls mit der Begründung, weil ich der einzige Linksfuß war.
Und irgendwann links draußen wahrscheinlich oder so.
Ja,
ne?
kam auch vor, leider, ja.
Aber siehst du, so ist, deswegen liebe ich die Kreisliga so. Das ist der einzige Linksfuß, aber wenn der Ball kommt, dann ist es schwierig. Ja, dann zieh den einer hinten, mach einen Linksverteidiger so.
Weißt ja, du? Eben.
Pop.
Super. Du hast ja schon einen kleinen Hinweis gegeben, aber ich frage trotzdem, warum bist du kein Fußballprofi geworden?
Ja, also ich würde an meinem Talent wird es nicht gelegen haben. Ich würde das auf meine Kreisliga-Jugendtrainer schieben, deren Training aus einer Platzrunde und Spiel bestand. Ab und zu hat sich auch mal so eine Torschussübung eingeschlichen. Dementsprechend wäre ich richtig gefördert worden, dann würde ich jetzt dem FC Schalke 04 aus der Krise helfen. Aber so, was will ich machen? Ich wurde zurückgehalten. Mein Talent konnte ich nie entfalten. Schade.
Ja, Skandal eigentlich. Bis wann oder von wann bis wann hast du aktiv Fußball gespielt?
Boah, ich habe gespielt, wann habe ich angefangen? Ich glaube, mit wann wird man eingeschult? Wenn man 6 ist, 5,
6,
ne? Wahrscheinlich dann so mit 6 Jahren bis 15. Dann hatte ich irgendwie 1, 2 Jahre keinen Bock und dann habe ich nochmal 2 A-Jugendjahre gespielt. Und dann hat es mit YouTube angefangen und dann hatte ich leider nicht mehr so die Zeit. Also man wird es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen, Ich habe bei der Kreisliga auch früher immer die Leute gehasst, die dann irgendwie mal so zu jedem fünften Training gekommen sind und beim jedem zweiten Spiel hatte dann nochmal die Oma Geburtstag und ich wollte nie so jemand werden und ich wäre es zwangsläufig jetzt. Deshalb spiele ich jetzt seit 3-4 Jahren nicht mehr, leider.
Ja, im Zweifel besser. Es gibt auch einige, die ihre Karriere zu spät beenden und dann laufen sie mit zwei Kreuzbandrissen in den Knien noch durch die Gegend oder kommen mit 40 nicht mehr die Treppe hoch. Wer war der beste Trainer in deiner Karriere, den du hattest?
Beste Trainer in meiner Karriere? Boah. Der Manfred war ein guter Trainer. Wir hatten damals, ich habe bei Arminia Solingen gespielt. Und das ist so ein kleiner Mythos gewesen. Wir hatten einen Trainer, das war der gute Thomas Kaster. Shoutouts gehen raus, wenn du es hörst. Geiler Typ, ja. Hat immer über den ganzen Platz gebrüllt. Meine Mutter war unten mit dem Hund draußen. Man hat es halt wirklich bis ins Dorf unten reingehört. Der Mann hatte ein Organ. Und der Mann war Polizist. Und dann gab es auch mal irgendwie so Wochenenden, wo er nicht konnte. Krankheitstechnisch, vielleicht hat er irgendwelche Verbrecher gejagt. Und dann ist die Legende Manfred Bachor in die Bresche gesprungen als Interimstrainer und ein Mythos hat sich aufgetan, dass man mit Manfred Bachor nur gewinnen kann. Also es war wirklich verrückt. Wir haben da teilweise Spiele 20-0 verloren und dann stand Manfred Bachor an der Seitenlinie und auf einmal hat Siege gehagelt. Ganz wild.
Da kommen wir vielleicht auch schon ganz nah an die nächste Frage. Der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn?
Einmal Fußball, einmal FIFA, würde ich sagen.
Okay. Fußball war, da war ich 14, 15 und was ist denn das gewesen? Dann B-Jugend, C-Jugend und ich war dann halt es gab dann zwei Staffelungen, einmal ein Altjahrgang, einmal ein Jungjahrgang und ich war bei Wacker Oberkastro und für der Altjahrgang hat halt richtig ernst gemacht und da hat man dann halt immer festgestellt, okay, der kann halt nichts oder schick den in den Jungjahrgang, lass den da mal aushelfen und ich wurde in den Jungjahrgang geschickt und das war halt damals auch so ein Alter, also ich bin jetzt nie groß gewesen, aber wenn du da halt als 15-Jähriger warst und hast dann so mit gerade 14-Jährigen zusammengekickt, das war halt, das waren wie Grundschulkinder so im Vergleich. Und ich bin da angekommen und die haben mich angeschaut, als wäre ich Lionel Messi und Ronaldo in einer Person. Die wussten aber halt nicht, dass ich einfach, ich konnte kein Fußball zocken, Mann. Das ging nicht so. Technisch war das halt einfach nichts. Und ich durfte dann aber bei denen die restliche Saison die Elfmeter schießen. Und ich hatte dann auch irgendwie 6-7 Saisontore oder so. Einfach weil mir random auf einmal das Amt des Elfmeterschützen gegeben worden ist. Das war mein größter Fußballerfolg.
Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das 6 Elfmeter-Tore in der unteren Klasse. Aber gut, was war denn das schlechteste Spiel in deiner Karriere?
Warte, lass noch mal kurz bei den größten Erfolgen.
Du wolltest einen FIFA noch haben, ne?
Wollte gerade sagen, wenn wir ihn
als Gast schon haben, dann.
Ja, jetzt wird es seriös auch.
Das war mein größter FIFA-Erfolg. Ich habe mal in, was war das für ein FIFA-Teil? FIFA 17 oder 18 habe ich mal einen deutschen E-Sportler zur Aufgabe gezogen, zum Rage Quit in der Weekend League. Das war geil, ey. Oh, das war ein richtig gutes Gefühl. Ich hab mich so gefeiert, das ist auch onstream passiert, war richtig geil. Und ich habe einmal in FIFA 18 oder 19 in der Weekend League, damals musste man noch 40 Spiele machen, 38 gewonnen. Aber seitdem ging es ganz steil bergab, ich bin echt scheiße geworden, Leute.
Das wild, ne? Das wild, dass du mal. Ich frage mich heutzutage, und das ist ja jetzt schon seit zwei oder drei Teilen von FIFA, ist so, dass es in Anführungsstrichen nur noch 30 Spiele sind, die du machen musst. Aber da habe ich schon regelmäßig meine Herausforderungen am Wochenende mit. Und ich frage mich immer wieder, wie ich das damals gemacht habe mit 40 Spielen. Keine Ahnung, Digga, Alter.
Ich frage mich, wie ich das damals gestreamt habe. Ich habe damals solche Aktionen gemacht wie, ich bin irgendwie 5 Tage weg gewesen, komme Sonntag wieder, yo Leute, Stream ist an, wir machen heute 40 Spiele an einem Tag. Ich bin jetzt schon überfordert, wenn ich jetzt irgendwie mal sonntags in den Stream reingehe und ich noch 20 Spiele machen muss. Keiner, ich weiß auch nicht mehr, wie das funktioniert haben soll.
Wild, ne? Wild, dass das echt mal 40 Spiele waren, ne? Absolut krass. Und wenn du irgendwie, du brauchst 20 Siege für so ein popeliges Gold 3 oder so. In 20 Mal richtig gegen irgendwelche Silberspitzer antreten. Oh, Wahnsinn.
Was mit mir? Nächste Frage. Was war dein schlechtestes Spiel?
Also Real Life.
Wir können ja einen Mix machen. Wenn du auch eine schlechte FIFA-Partie hast, dann erinnerst, nehmen wir die auch noch mit.
Oh doch, ich weiß noch, mein schlechtestes Spiel. Das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt. Ich habe ja bei Arminia Solingen gespielt und bei uns, ich komme aus Herne, übermächtig war immer Westfalia Herne in den Jugendbereichen. Ja, das war richtig unfair, weil alle haben das halt wirklich so auf, komm, wir zocken einfach ein bisschen gemacht. Und Westfalia Herne wirklich mit die, gefühlt hatten die einen ganzen Trainerstab bei so Sechsjährigen, also so komplett bescheuert. Und die haben uns 24-0, als wir 8 waren oder so, über den Haufen geschossen. Und ich weiß auch ganz genau, das war nämlich, da hat ein Kumpel bei mir übernachtet, der selber kein Fußball spielt, und der wurde dann am nächsten Morgen mitgenommen zum Platz und der wollte sich endlich mal ein Spiel von uns angucken. Wir haben 24-0 auf die Fresse gekriegt. Ich habe ein Eigentor gemacht, anderer Kumpel von mir hat 2 Eigentore gemacht. Wir sahen reihenweise echt scheiße dabei aus. Und das weiß ich, ich habe mich richtig geschämt einfach nur, dass ich einfach dabei war.
Ja. Aber ja, kann ich bestätigen. Ne? Also ich komme aus Gelsenkirchen und Westfalia Herne ist hier in der Ecke auf jeden Fall eine der besseren Mannschaften. Ja.
Hast du dir auch schon mal die Zähne an Westfalia Herne ausgebissen, Pillow? Oder?
Nee, die waren, ich glaube, ich habe einmal ein Freundschaftsspiel gegen die gemacht, aber dann auch zu, auch nicht mehr gegen die erste. Das war dann irgendwie nachdem die 3 vorne stand im Alter, irgend so ein Testspiel in der Vorbereitung oder so gegen irgend so eine gewürfelte Truppe und das, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das ging knapper Sieg, knapp verloren. Aber so die erste Mannschaft von Westfalia Herne, das ist auf jeden Fall eine stabile Truppe. Die waren nur immer in irgendeinem anderen Kreis als wir. Also in Gelsenkirchen kommst du in eine andere Gruppe. Bei uns hier in Gelsenkirchen ist so, ja, Westfalia Buhr haben wir, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Die spielen auch irgendwie, ich weiß es gar nicht. Ich kriege die Reihenfolge der Ligen heute nicht mehr so ganz auf die Kette, aber die müssen auch irgendwo 7., 6. Liga oder so sein. Wir haben Yekassel, so eine türkische Mannschaft. Die sind auch oben dabei. STV Horst Emscher, obwohl die heißen heute gar nicht mehr Horst Emscher.
Das sind alles Namen, von denen ich noch nie was gehört habe.
Ja, natürlich nicht. Woher auch, ne? Aber ja, das sind so hier die, auf jeden Fall die Ansagenmannschaften hier bei uns in der Ecke. In Gelsenkirchen zumindest.
Aber jetzt ist die wichtige Frage, was war die höchste Spielklasse, in der du in deiner aktiven Laufbahn gespielt hast?
Liga A.
Sehr gut.
So, ganz schlecht. Reicht auch. Ja, nein, das ist nicht schlecht, das reicht.
Reicht voll fürs Format hier.
Das ist übrigens ganz lustig.
Ich kann Ihnen nebenbei noch erzählen, wir machen den gleichen Fragebogen, haben wir auch mit so Christian Panda oder Hans Sapai oder so gemacht. Deswegen ist das Gefälle in den,
geiler Vergleich auf jeden Fall.
Genau, in den Superlativen ganz lustig. Das Wichtigste, ja,
war Christian Panda, war Hans Sapai mal für ein halbes Jahr Elfmeterschütze? Ich denke, nein.
Also, nein, genau. Nein, ist richtig.
Und die haben auch noch von, Christian Pandor hat auch noch von irgendeinem Tor gesprochen, das er in Wembley gemacht hat. Als
ja, der war auch, die war, beiden waren auch nur Linksverteidiger, weil es keinen anderen Linksfuß gab.
Ja, siehst du.
Ja, das war, der Pandor hat schon eine linke Fackel gehabt, ne? Also,
ja, du hast deine Fackel hier noch nicht gesehen.
Ja, ist richtig.
Ja.
Wichtigstes Trikot bei dir im Schrank?
Oh, ich habe viele, also ich habe echt viele geile Schalke-Trikots. Ich möchte mit meinem unnützten Trikot reinstarten, was mir direkt in den Kopf schießt. Mhm. Ich war immer Nummer 11, meine Lieblingsnummer. Und mein Papa wollte mich überraschen und hat mir ein Christian Clemens Schalke-Trikot geholt mit der Nummer 11. Der Mann hat, glaube ich, so 4,5 Spiele für Schalke gemacht.
Wer ist denn nochmal Christian Clemens? Boah, da muss ich ja richtig über, wer ist das denn nochmal?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo der herkam, aber der ist dann hinterher auch nach Köln oder so gegangen.
Von Köln kam, so ein Links.
Oder kam
links,
der von Köln?
Ja,
Flügelspieler. War links oder rechts so, außen, ne? Irgendwie so, ja, aber war gar nichts.
So ein Horst-Held-Erfolgsflug.
So ein Horst-Held-Transfer, genau. Horst-Held hat geguckt, Bundesliga, Ayos ablösefrei, mitnimmt, zack.
Ja, richtig.
Müsste so einer gewesen sein.
Wobei, machen wir uns nichts vor, heute würden wir Horst-Held einen roten Teppich ausrollen, wenn er nochmal kommt.
Oh, ja.
Das ist krass, dass als ich damals, als dann gesagt wurde, ja, dann kommt da jetzt halt der Heide, da war ich so auf, ja, jetzt Heidel oder Held, ne, das wird sie nichts tun, die wissen beide, was sie machen, ja, am Arsch, Alter.
Und jetzt hast du Schneider.
Ja, guck mal, der ist aber auch die ärmste Sau, ne? Also der ist ja die ärmste Sau. Ist mal unabhängig von den Fähigkeiten, die er da wirklich hat. Ich glaube, die kannst du unter dem Voraussetzen so gar nicht richtig beurteilen. Aber wenn du mal dir überlegst, dass so ein Heidel, und da war dummerweise auch der Tedesco mit dran beteiligt, von dem ich ja nach wie vor relativ viel halt, so ein Heidel hat da.
Ich fange Schalke wieder ein. Ich fange Schalke wieder ein, da könnt ihr gleich drüber reden. Ich will den Fragebogen zu Ende machen.
Ja, wir kommen in meinem Satz, aber ist okay.
Ja, mach, bringst
du
Ende.
Kannst du aufhören, so mit der Hände zu wedeln, sonst muss ich gleich zu dir rüberkommen und auch mit der Hände wedeln, wenn du mich nochmal unterbrichst. Okay,
oh Gott.
Danke.
Merkst du, wie schlecht genau der schon wieder ist, ne?
The tensions in the chat.
Ja, genau. Das für dich beste oder schönste Tor deiner Karriere?
Ich muss noch wichtigstes Trikot sagen.
Achso, dann haben wir es noch gar nicht. Ich dachte, das war das wichtigste Trikot.
Da bin ich bei dem... ich habe so eine Lila-Pink-Schwäche. Also es ist ein ganz weirder Fact. Ich kann Lila und Pink nicht auseinanderhalten. Das ist bescheuert.
Okay.
Aber Schalke hatte damals so ein geiles Ultra ein Bordeaux-rotes Trikot.
Mhm. Und mit
ja, und ich habe ein Raoul-Trikot damit und habe es auch tatsächlich, ich war live im Stadion, beim Pokalsieg habe ich es getragen. Deshalb ist das das Wichtigste in meinem Schrank.
Ich merke auf jeden Fall hier, das wird noch hart nachher in der Schalke-Sektion, mit euch. Aber dann machen wir den Fragebogen schnell zu Ende, dann können wir nämlich da langsam so hingehen. Bestes Tor jetzt aber, oder schönstes Tor deiner Karriere? Waren es die 6 Elfmeter hintereinander oder hast du nochmal einen irgendwo in den Giebel gezwirbelt?
Oh, ich habe so wenig Tore gemacht. Also es war wirklich, da mussten schon Weihnachten, Ostern, Silvester alles auf einen Tag fallen für ein Tor. Wahrscheinlich war das ein halbwegs gut getretener Elfmeter tatsächlich sogar. Also habe ich mal einen Freistoß gemacht? Ich denke nicht. Habe ich mal irgendeinen in den Winkel geklebt? Auch eher unwahrscheinlich. Deshalb sage ich mal, ein gut getretener Elfmeter, halb hoch, irgendwo in der Ecke rein.
Halb hoch.
Lassen wir gelten. Bist du ja da in der Ecke, wo, und da bin ich mir ziemlich sicher, man auch schon auf viele talentierte Spieler treffen kann. Wer war dann so der beeindruckendste Mitspieler, den du jemals hattest?
In der Kreisliga? Keine Ahnung, waren alle Flöten. Ne? War jetzt nichts dabei, wo ich mir gedacht habe, hui, da waren schon viele Hobbykicker dabei.
Ja?
Jemandem schon mal richtig... Okay, ich möchte big Shoutouts geben. Nils, wenn du das hörst, Alter, da musst du jetzt dein Leben lang für dankbar sein, dass ich dir hier öffentlich diese Props ausspreche. Ich habe einen guten Kumpel von mir, der auch, wie ist denn der, 22, gefühlt schon jegliche Verletzungen hatte. Aber wenn man mal mit dem zusammen zockt, wenn er nicht gerade wieder verkrüppelt ist, der ist schon krass. Der spielt aktuell bei Wanne oder so, aber ich glaube, letztes Spiel auch vor zwei Jahren oder so.
Nils
Kemper, musst du mal eingeben. Nils Kemper, müsste auch bei Fupa und was weiß ich nicht überall drin sein.
Gucken wir mal.
Guter Mann. Kann zocken, wenn er nicht gerade verkrüppelt ist.
Okay, finden wir raus.
Ja, da haben viele das Problem, ne?
Ja, der wird auch so ein Mensch werden, der uns das in 10 Jahren allen mindestens 3-mal im Jahr erzählt.
Ja, gut.
Das ist eigentlich der Nächste hätte werden können.
Ich wäre auch Fußballprofi geworden, wenn nicht. Aber deswegen die letzte Frage für den Fragebogen. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Qualität.
Genau wie hier im Podcast. Und deshalb gehen wir jetzt in die nächste Kategorie. Und ich würde sagen, wir fangen mit den News an, oder?
Ja, gerne. Okay. Schieß los.
Dann muss ich mal ganz kurz suchen, denn ich habe mir als News etwas rausgesucht, wo ich euch mal mit euch drüber reden wollte. Es gab letzte Woche bei der Sportbild so eine Wahrheit über die Bundesliga, ein Vergleich der Liga mit den anderen internationalen Ligen und die Anzahl der zum Beispiel Top-Spieler, die Top 100 nach Marktwert, wo die in welchen Vereinen spielen, die Verteilung über die Ligen. Dabei ist das Erste, was aufgefallen ist, von den Top 100 Spielern spielen derzeit 39 in der Premier League, 24 in der La Liga, 19 in der Serie A, 11 in der Bundesliga und 7 in der Ligue 1. Habt ihr auch das Gefühl, dass die Bundesliga so schlecht ist?
Wie ist der Top-Spieler definiert?
Ja, Marktwerte.
Okay. Ja, gut, die wechseln halt von uns in die Premier League, ne? Oder von der Ligue 1 in die Premier League. Oder von Spanien nicht so in die Premier League. Die Spanier zahlen halt auch solche Kohlen, aber siehst ja, was bei Barca gerade los ist und so, ne? Ich glaube, wenn du dir die Champions League diese Saison anguckst und siehst, dass alle deutschen Mannschaften weitergekommen sind, würde ich eher mal die These in den Raum stellen, brauchst du wirklich 3 Topspieler pro Mannschaft, um auf internationaler Ebene mitzuhalten, oder kannst du es nicht mit anderen Faktoren ausgleichen, ne?
Ja, ich wollte da gerade einhaken, also klar, ne? Ich meine, Individualisten immer schön und gut, aber die Bundesliga war jetzt eigentlich in den letzten Jahren irgendwie nie dafür bekannt, so die mit Abstand besten Individualisten zu haben. Generell, wenn du dir Bayern anguckst, das war ja auch immer eher eine Systemmannschaft, die halt im Verbund agiert hat. Also ich meine, jetzt hat man nach Jahren, würde ich sagen, mal wieder den Spieler wie Lewandowski, der halt da gerade ganz deutlich so über allen steht, aber zum Beispiel auch davor die Ära, das waren ja auch Ribéry und Robben und dann noch ein Schweinsteiger und ein Lahm dazu. Es gab ja jetzt nie irgendwie in der Bundesliga eine Mannschaft, wo es dann den Messi oder den Ronaldo gab, der halt wirklich über alles in dem jeweiligen Verein stand.
Ist ganz interessant, dass in dieser Top 100-Wertung 10 Spieler derzeit bei Manchester City stehen im Kader. 8 bei Bayern, 8 bei Liverpool, 8 bei Barca, 7 bei Inter. 6 bei Atletico Madrid, Chelsea, Real.
7 bei Inter, wer soll das denn sein?
Ja, die Top 100 wurde hier nicht so im Detail aufgesetzt.
Achso, stehen keine Namen?
Nee, dazu wäre die Liste zu lang
geworden. Warte mal, wer sind denn die sieben aus den 100 höchsten Marktwerten spielen bei Inter? Okay, Lukaku, da weiß ich schon
nicht mehr. Ja, Martinez, der
Sturm. Also Lautaro, stimmt.
Ich glaube, der Innenverteidiger Skriniar, der ist auch noch relativ jung. Hätte ich jetzt noch reingenommen. Brozovic eventuell
der,
noch.
Der ist aber seit 6 Jahren im FIFA und ist immer noch ein 84er, ne? Also so krass kann er nicht
ist
sein.
Aber, ist es auch also, ja, so ein Typ, der irgendwie seit 5 Jahren Anfang 20 ist.
Ja, ja, voll. Und Peter schreibt gerade Alexis Sanchez und Arturo Vidal.
Ist doch nichts mehr wert, oder?
Ja, wollte gerade sagen. Also das sind sicherlich nochmal ganz gute Zocker, aber die Top 100 Marktwerte, also boah. Würde mich jetzt mal interessieren, wer das. So, Brozovic hat der so einen hohen Marktwert, glaube ich nicht. Naja, keine Ahnung, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben, die Statistik zu machen. Aber ich weiß, was du damit sagen wolltest, Nico. Also heißt innerhalb der Ligen, was hast du gesagt? 8 von den 20 aus Deutschland sind bei Bayern, ne?
Ja, genau. Ja. 8 von 12.
8 von 12, ja. Und die anderen 4 kommen nächsten Sommer. Von daher. Ja, was soll ich denn sagen? Ist halt so. Also ich weiß nicht, wie aussagekräftig die Statistik generell ist, weil. Wenn du die Top-Spieler jetzt hier über ihren Marktwert definierst, der Marktwert steht und fällt ja auch mit der zuletzt gezahlten Ablösesumme, ne? Der kommt ja auch dazu. Und in England, da zahlen die Leute. In England transferiert jeden Sommer, jeden Winter irgendwelche Zweitliga-Innenverteidiger für 25 Millionen von Schieß mich tot, Kleinverein zu Liverpool. Und okay, wenn sie nach Liverpool gehen, dann weißt du, da kommt der nächste Van Dijk, weil Klopp, aber weißt du. So, in den anderen Vereinen ist das halt was anderes. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig die Marktwerte über die Stärken der Liga sind.
Ich glaube, es sind ehrlich. So mehr so die Vergleichswerte, die hier aufgestellt werden, um dann zu gucken, welches dann eigentlich die stärkere Liga. Also ich mache mal ein Ratespiel mit euch. Die letzten 10 Jahre Europacup. Das sind 10-mal Champions League und 10-mal Europa League. Was tippt ihr? Wie viele Titel davon sind insgesamt in Spanien gelandet?
Auf jeden Fall schon mal die Hälfte von der Euroleague.
Viele. Ja, Euroleague extremst viel.
Also, und zwar alle nach Sevilla.
Ja, Real Madrid hat ja auch 4-mal die Champions League gewonnen, ne? Oh. Einmal Barcelona, ist auch schon bei 5.
Ja, aber jetzt in den letzten 2-3 Jahren halt nicht mehr so, ne?
Ja.
So, es gab also,
ich würde dann sagen 10. Ich würde sagen 10.
Und du, Pillow?
Ja, auch irgendwas zwischen 8 und 10.
12.
12 sogar.
6-mal Champions League in den letzten 10 Jahren. Ich habe jetzt keine Details, das müssen wir gleich nochmal nebenbei raussuchen. Mhm. 6-mal Europa League. Ganz interessant, aber Italien, wie viele Titel in den letzten 20 Jahren?
Gar keinen.
Sie. Ja. Sie. Ja. Ist total Frankreich
aber,
auch nicht.
Aber Hauptsache 7 Topspieler bei Inter Mailand. Ich weiß immer noch nicht, wer die sind. Keine Ahnung.
Ja, aber
ich kenne die noch nicht, Alter.
Aber das macht es halt interessant, ganz interessant, diese Statistiken anzuschauen, weil Bayern gewinnt 2-mal die Champions League, das ist super. England gewinnt auch nur 2-mal die Champions League, 3-mal die Europa League. Und Portugal 1-mal die Europa League. Aber das heißt, dort steht die Bundesliga im Zweifel gar nicht so schlecht da. Der teuerste Spieler in der Bundesliga ist übrigens Haaland, nur dass ihr das wisst, um das auch nochmal ganz kurz angesetzt zu haben. Und der Rest sind halt viele Statistiken, ne? Also das alte Durchschnittsalter der Spieler zum Beispiel in der Liga. Komm, machen wir da die Top 5 Ligen. Die letzte Frage stelle ich euch noch. Die jüngste Liga, also der jüngste Altersdurchschnitt, was glaubt ihr? In welcher der 5 Top Ligen?
Der jüngste Altersdurchschnitt, ich würde sagen.
Ich sag Bundesliga sogar.
Bundesliga oder Frankreich?
Ziemlich gut. Bundesliga 26,4. Ligue 1 26,5, letztes Jahr war es genau andersrum. Mhm. Premier League 27,0, Serie A 27,6, La Liga 28. Da merkt man, dass die Liga auch einfach älter wird gerade. Die Erfolge gefeiert, die Spieler gehalten, es wird spannend.
Ja, La Liga auf jeden Fall. Also jetzt diese 0,1 und ob jetzt in der Bundesliga, was weiß ich, 25,6 und dann England 26,1. Also ich weiß nicht, ob das schon, ob da schon von einer älter werdenden Liga sprechen kannst, nee. Aber...
Diese aber, knapp 1,5 Jahre mehr der Spanier gegenüber der Bundesliga, die sind schon ein Faktor. Ja. Aber auch ganz interessant.
Wie ist Italien der Altersdurchschnitt? Die hatten doch jahrelang das Image der alten Herrenliga.
Immer noch bei 27,6, haben sie noch nicht ganz abgestriffen.
Okay.
Hier ist aber so ein ganz
aber die arbeiten schon gut dagegen, ne? Die arbeiten schon gut dagegen jetzt mittlerweile.
Das Problem ist, Giorgio Chiellini zieht den Schnitt hoch.
Ja, ja und Buffon.
Ja, Buffon.
Der
steht auch noch im Kader irgendwo. Da ist aber der letzte interessante Fakt, den ich noch mitgeben will. Im Club ausgebildete Spieler. Die in der Liga spielen, eingesetzt werden, sind es in Italien in der Serie A nur 5%. Das heißt, die kaufen wie wild Legionäre ein. Okay. Das war eine andere Statistik. Mhm. In Spanien sind es 16,1% und dazwischen liegen die anderen drei irgendwo in der Mitte.
Die Italiener können auch kein Fußball spielen, was soll ich dir sagen?
Man wird mit Mauern trainieren, ne?
Aber wow, jetzt kriege ich.
So oder so ist aber, und das ist der letzte entscheidende Punkt da dran, diese 5-Jahres-Wertung spiegelt das, glaube ich, ganz gut. Komischerweise wieder, dass England immer noch auf 1 steht, vor Spanien, Deutschland knapp hinter Spanien und Italien auch und dahinter Portugal mit weitem Abstand. Also Ligue 1, Frankreich ist nicht mal mehr Top 5. Habt ihr denn, abschließende Frage dazu, das Gefühl, dass die Bundesliga, was das Ganze angeht, auf einem guten Weg ist gerade?
Was sagst du? Ich rede zu viel.
Ist die Bundesliga auf einem guten Weg? So schwer zu sagen. Also wenn ich jetzt rein nach Erfolgen gehe, dann würde ich sagen, ja. Ich meine, klar, Bayern im Vergleich zu den anderen Ligen ist halt einfach in Deutschland so die ganz klare Nummer 1, wo du in England immer so 2, 3, manchmal auch 4 Mannschaften hast, die Meisterschaft unter sich ausmachen. In Spanien hast du ganz klar Barcelona, Real Madrid und dann phasenweise auch mal immer wieder Atletico, dieses Jahr ja auch. Das ist halt einfach in Deutschland nicht so. Das ist nun mal einfach Bayern und dann kommt lange nichts. Was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass jetzt eine Mannschaft mit Leipzig in den letzten Jahren dazugekommen ist, die auf jeden Fall auch das klare Ziel hat, die Nummer 2 zu werden. Ob ich das jetzt persönlich so gut finde, dass man jetzt aktuell eine Top 4 mit Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig und Bayern hat, ja, ist dann eine andere Geschichte.
Unglaublich.
Aber ich würde sagen, rein von der Qualität, würde ich sagen, hat die Bundesliga schon dazu genommen. Also ich meine, da kann man auch ganz gut halt mal bei Schalke nachfragen. Schalke war jahrelang in der Top 4, Top 5 gesetzt und du hast jetzt einfach mit Vereinen wie Wolfsburg. Ich meine, klar, Hertha scheißt die Saison komplett rein, aber normalerweise nominell, was die an Spielern im Kader hatten, müssten die da auch oben mitmischen. Hast einfach nach oben hin viel mehr Konkurrenz bekommen. Also würde ich sagen, an sich innerhalb der Liga schon. Und international war jetzt Leipzig auch kein verkehrtes Beispiel in der letzten Champions-League-Saison.
Ja.
Ja, kann man ja, so stehen lassen.
Ich glaube, dass du ein bisschen, also ich finde auch, dass die, weil es ist immer auch schwer, das miteinander zu vergleichen. Ne? Welche ist jetzt die stärkste Liga? Ist das die englische? Ist das die italienische? Die spanische? Woran machst du das fest? Machst du das fest, wie viel an der Dichte, an Leistungsspektrum der einzelnen Mannschaften, wie dicht sind die aufeinander? Machst du es in der Spitze fest? Ich finde es schwierig. Ich glaube aber, dass die Bundesliga, wie er es gerade auch schon gesagt hat, sich halt nach oben hin so ein bisschen breiter aufgestellt hat. Ja, Bayern wird wahrscheinlich wieder Meister, aber die werden in den nächsten Jahren deutlich mehr Konkurrenz kriegen, als sie vielleicht in den letzten 5 Jahren erfahren haben. Was die Spitze international angeht, wenn du wirklich in die Spitze reingehst, ich glaube, da sind gerade zu viele unbekannte Komponenten mit Corona und Gelder, die wegfallen. Also das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, dass die Vereine hier auch so ein Leipzig, also machen wir uns nichts vor, ich bin da auch gar kein Fan von. Ich kann das auch nur ganz schwer akzeptieren, dass sie da jetzt so etabliert sind und da sind, aber muss ich halt, habe ich keine Alternative zu. Aber du musst den halt schon zugute halten, neben dem Geld, was die da reinpumpen, haben die halt auch eine Philosophie und eine Ausrichtung und eine Strategie und so. Und das verfolgen die. Und ich glaube, dass das den Vereinen in der Bundesliga da oben in der Spitze, das haben die, glaube ich, alle so ein bisschen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auch der italienische und der spanische und der französische Verein so in dem Ausmaß hat. So, von daher werden wir sehen, was die Zukunft bringt, international.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Dass unsere Vereine nicht so viel damit zu tun haben werden, ist auch klar. Genauso wenig wie übrigens Greuther Fürth in deinen News der Woche und trotzdem hast du sie mitgebracht. Was ist dir da aufgefallen, Hammer?
Ja, guck mal.
Also ist es dieses GIF, das rumgegangen ist mit dem glasklaren Foul? Hast du das, ich weiß nicht, Simon, hast du das gesehen, worum es da geht?
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Nee.
Okay, dann musst du ein bisschen abholen.
Pillow. Ja, also es geht um eine Szene und ich habe jetzt nur diese Szene als Aufhänger genommen. Ich will das Thema eigentlich gerne jetzt in der Folge größer machen und einfach mal grundsätzlich diesen Video Assistant Referee und alle Pannesköppe, die damit was zu tun haben und da in der Suppe rumkochen, mal einfach mal so mies krass in Frage stellen, wie ich nur kann. Und zum Anlass dafür nehme ich die Szene von gestern war das Spiel, ne? Fürth gegen, weiß ich gar nicht, ob Fürth gewinnt 4-1 und da wird, läuft ein Spieler durch einen 16er von Fürth und dann gibt's eine Situation, wo man nicht weiß, oh, wurde der jetzt berührt, der kommt zu Fall, so. Und dann fällt er und dann gibt's erst keinen Elfmeter, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann sagt der Kölner, ah, geh mal gucken da am Bildschirm. Und dann gucken die da mit zwei Blindfische in Köln drauf und noch mit dem Blindfisch im Stadion. Der guckt auch noch drauf. Und die zeigen 24 verschiedene Winkel und Perspektiven. Das kotzt mich auch immer an, dass die dann noch einen Winkel. Ah, vielleicht finden wir noch eine Berührung. Und du findest einfach, jeder, der zwei gesunde Augen hat, sieht, da ist kein Kontakt. Der eine Spieler berührt den anderen nicht. Das ist eine glasklare Schwalbe. Und nachdem sich da drei hochbezahlte, ausgebildete Schiedsrichter angeguckt haben, wird dann auf Elfmeter entschieden. Also, keine Ahnung, Digga, Alter. Ich meine, das hat jetzt wahrscheinlich die haben 4-1 gewonnen führt. Da kommt dann eine, auf das eine Ding jetzt auch nicht mehr an. Das war nicht das 1-0 oder so. Das war zu einem späteren Zeitpunkt. Aber man muss doch endlich mal irgendwie eine Lösung oder am besten das ganze Scheißding einfach abschaffen. Das ist doch geisteskrank, Digga. Das hat doch nichts mehr mit Fußball zu tun, wie diese Geschichte da bei Dortmund im Pokal. Ich habe die beiden Begriffe schon wieder vergessen, die sie dann in der Folge, die letzten zwei, diese englischen Begriffe. Was war das nochmal, Nico? Sag mal.
Ich weiß nicht genau, welche du meinst.
Ja, da gibt's doch dann darum, ob hier neue Spielsituation und nicht, das heißt jetzt nicht mehr neue Spielsituation und von wem kommt der Ball, das heißt jetzt Adjusted Availability oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche Huchensöhne-Ausdrücke, Alter.
Ja, Simon, was sagst du?
Boah, ich muss jetzt gucken, dass ich mich nicht in einem 5-Minuten-Monolog wieder verliere.
Ja, doch, gerne.
Aber
du bist herzlich eingeladen, das ist dein Raum.
Mich fuckt dieser Videobeweis so ultimativ ab. Weil das große Problem ist, finde ich, dass mal eine Fehlentscheidung vorkommt, das gehört ja dazu. Und das auch irgendwie, sag ich mal, wenn es jetzt die eigene Mannschaft betrifft, ist natürlich scheiße, aber das ist natürlich geil am Fußball. So, du hast Emotionen, du hast etwas, worüber du reden kannst. Boah, der Schiedsrichter hat scheiße gepfiffen. Boah, der hat uns verarscht. Hast du das gesehen? So, solange da nicht irgendwelche Spiele geschmiert sind, können auch Fehlentscheidungen mal vorkommen. Ist natürlich kacke, wenn es deinen eigenen Verein betrifft. Aber dann weiß ich ja, am Ende, ohne Videobeweis, das ist ein menschlicher Fehler gewesen, das ist menschliches Versagen gewesen. Da kann ich sagen, ey, okay, der Schiedsrichter hat den Moment einfach scheiße gebaut. Wie man dann damit umgeht, ist auch eine Sache. Ist, finde ich, nochmal was anderes, wenn du im Stadion dann mal irgendwie 20 Minuten lang brüllst, dass der Schiedsrichter ein Hurensohn ist, als wenn er dem da irgendwie wirklich dann in der Realität dann eine Morddrohung oder so hinterlässt. Oder muss auch nicht sein, das wissen wir alle. Was mich an dem Videobeweis so krass abfangt, ist, dass du einfach gar nicht mehr diese menschliche Komponente hast. Da musst du einfach von einem technischen Fehler reden und das kommt einfach viel zu häufig vor. Dann lass halt die Scheiße sein. Der Videobeweis an sich ist eine geile Idee, wenn er funktioniert, aber die Umsetzung ist halt komplette Scheiße. Seit, ich weiß nicht, 3-4 Jahren diskutieren wir jetzt rum, wie ist die Handspielregel so? Ist die Handspielregel da? Ist das eine Auslegung? Ist das eine abgespreizte Haltung? Ist da Spannung drin? Ey, keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Der sagt einfach Bescheid, was ein Handspiel ist und was nicht. Aber ich habe in den letzten 5 Jahren 40 neue Begriffe bezüglich Handspiel gehört. Dann geht es darum, ist es eine neue Spielsituation? Als der Videobeweis eingeführt worden ist, wurden teilweise Tore zurückgepfiffen, weil 2 Minuten vorher einer mal einen Grashalm schief angeguckt hat. Jetzt gibt da gefühlt werden gar keine Fax mehr gegeben. Ich habe keinen Bock mehr drauf, mich nervt das ultra. Es gibt keine klare Regelung. Mach eine klare Regelung, dann fuck ich mich vielleicht immer noch ab, aber ich weiß, woran ich bin. Jetzt, der Videobeweis wird eingeschaltet und ich muss bei jeder Handsituation, bei jeder Foul-Situation, bei jeder Abseitssituation, muss ich mir dreimal überlegen, wie der Hampelmann in Köln oder wo auch immer der gerade ist, das jetzt auslegt, weil es immer Auslegungssache ist und dann brauchst du die Scheiße nicht.
Da gibt es ja so 2 Faktoren, die da drin so ein bisschen problematisch sind. Das eine ist, dass niemand genau nachvollziehen kann, was da jetzt genau diskutiert wird. Und das hat dieses Wochenende ja sich inklusive dem Pokal unter der Woche ja in seinen Absurditäten voll ausgelebt. Ne? Wenn du siehst, dass in Dortmund, das muss man sagen, es wohl regelkonform war, weil der Spieler von, in dem Fall ja Paderborn. Versucht hat, den Ball zu treffen und
ja,
damit...
Ja, trifft ihn auch. Angeblich. Angeblich hat man, ja, dann hat man im Stadion gehört, der hat die Flöhe-Husten gehört, der Blödmann.
Aber
ganz
das,
ehrlich,
das
Nico,
hat, lass mich kurz zu Ende bringen. Wie gesagt, da haben sich sehr viele, auch viele so auf Plattformen, sehr viele auch Fußballexperten aus anderen Formaten und so damit beschäftigt. Sie kommen zu dem Konsens, das war regelkonform. Das heißt, es ist so erstmal richtig. Du siehst es vor Ort und es macht trotzdem keinen Sinn, wenn du dann siehst, dass der Schiedsrichter zu Baum geht und ihm erklärt, warum er sich das nicht anguckt.
Ja.
Und dann sind wir in der nächsten Situation, dass zum Beispiel in Stuttgart jetzt gegen Leverkusen es ein glasklares Handspiel ist, dass die Arme hochgehen und damit der Ball abgewehrt wird, da aber der auch wieder nicht gepfiffen wird, weil die Entfernung des Armes, da sind wir bei dem, was du gesagt hast, Simon, die Entfernung des Armes zu weit weg vom, nicht zu weit weg war vom Körper, sodass es keine unnatürliche Handbewegung war. Also kein Elfmeter und 3-1 für Leverkusen. Das Ding ist durch. Wenn das Ding passiert, steht 2-2 und das ist ein anderes Spiel. Und da bin ich voll bei euch, das ist, glaube ich, glaube ich, da ist diese Schwalbe in Fürth, ist da das größte Absurdum an der Sache. So holt man die Leute auf jeden Fall nicht ab, wenn es um dieses Thema geht.
Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass du eventuell, oder nicht eventuell, ich glaube, du musst das eine auch von dem anderen trennen. Handspielregel ist nochmal ein Mysterium für sich und Videoschiedsrichter ein anderes Thema, auch wenn sie beide miteinander verheiratet und verschwägert sind. ja, ist ja so, ne? Also das eine bedingt ja das andere. Aber wenn wir von Handspiel reden, dann hat doch vor 10 Jahren funktioniert. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Vor 10 Jahren gab es auch keine klare Definition, konnte keiner sagen, war auch scheißegal. So, da wurde drauf geguckt, ist das absichtlich ein Handspiel? Sieht man das, dass da einer so mit der Hand hoch und versucht abzuhören, so wie Diego Maradona damals das Tor gemacht hat, das war ein absichtliches Handspiel, dann wird das gepfiffen. Und dann kannst du von mir aus sogar eine rote Karte geben, wenn du damit ein Tor verhinderst. Aber wenn du jetzt einmal in dem Schlamassel bist, wo du jetzt bist, jetzt kannst du ja eigentlich nur noch sagen, ist immer Hand oder ist nie Hand? Weil alles dazwischen gibt ein Ermessungsspielraum, eine Auslegungssache. Und das Thema Auslegungssache und Ermessensspielraum, das hast du so festgefahren, das hast du so mit 120 Tempo vor die Wand gefahren, dass das keiner mehr hören will und keiner mehr ernst nimmt. Also, wenn du mich fragst, geh hin und sag Absicht. So, wenn Absicht, dann gut. Wenn einer aus 3 Metern schießt und der Spieler macht so und der kriegt den Ball vor der Hand anstatt in eine Schnauze, ist kein Elfmeter. Was soll sein Nasenbein hinhalten oder was? Sind die jetzt Ringer geworden, Profiboxer oder was? So. Aber wenn eine Flanke reinkommt und der Spieler springt hoch und hat die Hand hier oben und lenkt den Ball, er ist ein Elfmeter, dann ist es Handspiel. Also, und generell zu der, also das ist das eine Thema Handspiel. Und das zweite Thema Video Assistant Referee, ich weiß bis heute nicht, warum das so nicht kam, aber ich weiß noch, als sie das Thema vorbereitet haben, da wurde ja schon ein Jahr vorher drüber diskutiert und da hat auch jeder tolle Ratschläge, sogar, wo du auch gerade meintest, Nico, dann haben sich auch Experten jetzt in eine Folge dieses Dortmund-Spiels gemeldet und gesagt, ja, das war schon regelkonform, das war regelkonform, da haben die aber 3 Tage für gebraucht, um da rauszufinden, ob das regelkonform war, so. Also, das wusste doch keiner. Der Schiri auf dem Platz wusste nicht, was los war. Der hat doch diese Begriffe, diese englischen Haut zum, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen, der hat auch zum ersten Mal gehört. Das ist in seiner Schnauze gesehen. So. Aber der Videoschiedsrichter war ursprünglich, oder so habe ich es damals verstanden, angedacht, ähnlich wie das Hawkeye beim Tennis. Jede Mannschaft, also jeder Trainer einer Mannschaft plus der Schiedsrichter haben jeder pro Spiel 3-mal die Möglichkeit, was weiß ich, ein Handtuch auf den Boden zu schmeißen und sich 3 Szenen pro Spiel nochmal angucken zu lassen. So, ja, oder wie in der NFL, genau, so Peter schreibt hier gerade im Chat, wie in der NFL. Beim Tennis ist es ja dasselbe, nur da entscheidet der Spieler auf dem Feld, nicht der Trainer. So, beide Trainer von beiden Mannschaften dürfen 3-mal pro Spiel sagen, stopp, das will ich nochmal sehen. Und der Schiedsrichter hat auch 3-mal pro Spiel das Recht zu sagen, so, jetzt guck ich mir das nochmal, und ich guck mir das an. Nicht irgendein Hans und Schwanz in Köln, sondern ich hier auf dem Platz, zeig mir mal Bilder, so, wird entschieden und gut. Und ich schwöre dir, wäre das so gekommen, hättest du nur ein Viertel der Diskussion, weil das scheiß Ding schon gar nicht so oft zum Einsatz kommen kann, wie es jetzt in einem Spiel zum Einsatz kommt.
Was sagst du, Simon? Siehst du das auch so?
Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Also ich finde das Projekt Videobeweis ganz so halt ehrlich als entweder unvollständig oder Stand jetzt gescheitert ansehen. Weil es ist einfach nur noch nervig. Also ich kenne keinen, der sagt, boah, geil, jetzt erstmal 3 Minuten Videobeweis.
Vor allem, weil ich mir dann ich stelle mir dann immer die Frage vor, warum sie es nicht dann noch cleverer machen. Dann lass zeigen, was du da dir anguckst oder mal eine Werbepause draus. Oder lass irgendeine
Möglichkeit. Also ich finde, das ist ja auch mittlerweile nur noch, der ist ja mittlerweile auch nur noch nervig. Ich kann mich daran erinnern, wo Schalke ihr letztes Derby gewonnen hat. 4-2 auswärts in Dortmund, war ein geiles Ding. Da haben wir auch so einen komischen Handelfmeter bekommen. Ich weiß noch ganz genau, da saßen wir mit ein paar Kumpels in der Bar und wir haben es wirklich, das kam. Und das wurde dann überprüft und wir schon so, ja, war geil, ey, hat Elfmeter, let's go. Come on, guck dir das an, guck die lächerliche Scheiße, wenn wir jetzt wirklich dafür einen Elfer bekommen. Zack, Elfer gekriegt. Das kannst du nicht mehr ernst nehmen.
Ja. War übrigens, da kommen bei mir Augenglücksgefühle hoch. Schöne Zeit war das. Ich war an dem Tag im Stadion sogar in der Loge von EA. Heißt, ich wurde sogar noch eingeladen und hab mich auch trotz Alkoholzufuhr zurückgehalten und mich so gut es ging benommen, aber ich habe auch schon bei dem Handelfmeter, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der denn da eine Hand gekriegt hat, musste ich einmal richtig laut lachen und aber noch lauter musste ich beim dritten Tor lachen, als Kalin Juri aus 35 Metern.
Boah, das war geil, ey. Das war so. Der Typ ist aber auch, also Kalin Juri hatte auch Derby-Tier, so eine ganz... So eine ganz wilde Phase, wo der auf einmal innerhalb von einem Derby zu Messi geworden ist. Also ganz wild auf einmal aus dem Nichts.
Ja. Ähnlich wie Asamoah damals. Es gab Zeiten, wo Asamoah du
ja, auch... Ja. Und da hat er Hackentricks und so eine Scheiße auf einmal rausgehauen. Ganz wild, ey.
Ja, konntest 32 Spiele im Schrank hängen, aber wenn Derby war, den weggehen, hol ihn raus auf Platz. Ja, war ein geiles Spiel auf jeden Fall, war ein geiles Spiel. Und Nico wollte an dem Tag eigentlich auch da sein, aber dann hat er doch nicht geschafft und ich war mit dem Pedders da. Und Pedders hat den Freistoß tatsächlich, das Freistoßtor von Caligiuri tatsächlich angesagt. Ich meine, da war, wie gesagt, auch schon ein paar Bierchen im Spiel, aber so, der Kali macht den! Und ich musste da schon, ich so, halt die Fresse, guck mal, wo der Ball liegt, Alter, der ist fast in unserer Hälfte und dann rabom. Naja gut, lassen wir das, ist die Realität ist eine andere.
Wir werden auf jeden Fall den Videobeweis nicht abgeschafft bekommen, soweit ist schon mal klar. Wir werden es aber weiter beobachten und gucken mal nach, ob es auch noch irgendwo Einfluss auf die Saison haben wird, denn es gab schon genug Situationen, in denen ich auch genug geflucht habe über das, was dem großen SV Werder Bremen damit passiert ist. Wir haben noch natürlich noch ein paar Kleinigkeiten vor uns, deswegen will ich mal ein bisschen auf die Tube drücken. Mhm. Ich erkläre euch kurz meinen Typ der Woche und ihr sagt mir mal kurz, was ihr davon haltet. Mhm. Sein Name ist Sebastian Haller. Habe ich in Frankfurt lieben gelernt, weil er da wie ein großer quasi das Herzstück dieser Bullenherde war, die da sich durch Europa geballert hat. Ein großartiger Spieler, halt langes Elend, gefühlt 3,50 Meter groß. Ist dann nach England gegangen, ich glaube zu West Ham oder wo er war, hat nicht funktioniert und ist dann als teuerster Einkauf in der Geschichte von Ajax Amsterdam für 22,5 Millionen nach Holland geholt worden, um bei den Saisonzielen den Verein entsprechend zu verstärken. Jetzt haben sie dann eine Europa League Runde, die sie noch in der Rückrunde spielen, haben sie alle angemeldet, nur nicht Alea, der noch 6 Scorerpunkte in den ersten 6 Spielen gesammelt hat. Mit anderen Worten, Alea spielt nicht Europa League in der Rückrunde für Ajax Amsterdam, 22,5 Millionen. Frage an euch, was würdet ihr als Vereinspräsident machen, wenn das einer eurer Mitarbeiter machen würde?
Welche Uhr so war das?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, nein, ich wäre auch ein bisschen sauer, ey. Ein bisschen aber nur.
Das kann sich keiner ausdenken, alter Schwede. Ich weiß auch nicht, ob es noch ein Schlupfloch gibt. Ich glaube nicht, denn es gab in der Vergangenheit ja schon ein paar Mal Situationen, wo große Fußballer schlichtweg gar nicht europäisch mitgespielt haben. Das Ding ist einfach durch.
Aber weißt du, was mich am meisten interessieren würde? Der war der Typ, der dem Vereinspräsidenten da beichten musste. Wie geht man in so ein Gespräch rein? Sagt man so, du, Thorsten, wir haben echt Scheiße gebaut, ey. So lustig. Weißt du, nur den einen da, den wir da aus England geholt haben für 22,5 Millionen. Ey, wir haben den hier angemeldet für die Euroleague. Ich stelle mir das geil vor, ey. Das sind so einfach eine Situation, die hätte gefilmt werden müssen. Schade, ja. Aber das Krasseste an der Situation ist einfach, ich meine, Schalke und international gerade so eine Sache, aber mich wundert es einfach, dass es nicht Schalke passiert ist. Das wundert mich einfach. Ja. Weil das ist eigentlich die schalkigste Situation, die hätte passieren können. Würden wir international spielen.
Guck mal, wenn ich das jetzt gesagt hätte, hätte ich jetzt gleich wieder einen auf den Kopf gekriegt. Aber das passiert nicht. Übrigens ist bei Ajax insgesamt ja so ein bisschen der Wurm drin, weil auch noch der Keeper Onana noch für 12 Monate gesperrt wird wegen eines Dopingvergehens. Also sie haben im Moment eine Serie bei Ajax. Auf jeden Fall können sie zu den Akten hängen, das Ganze, glaube ich.
Dann haben sie noch den besten Stürmer der Liga mit dem Huntelaar verloren, ey.
Das ist noch der größte, aber perfekte Überleitung zu unserem übernächsten Block.
Wenn der Hünteler irgendwann dann nochmal den Krampf hinten aus der Wade hinten rechts rausgelaufen kriegt im Laufe der Rückrunde,
dann ist der vielleicht Retter. Auch nochmal
eine Butze.
Ja, das ist der einzige Retter in der Geschichte von Schalke 04, der einfach nicht auf den Platz kommt, weil er nicht fit genug ist. Was ist dein Typ der Woche, Pillow?
Mein Typ der Woche, ja, ich glaube, den können wir auch relativ kurz abhändeln. Ich hatte jetzt auch erst Onana und Alea oder so ein bisschen Ajax im Hinterkopf und hab dann nochmal ein bisschen gewühlt, aber jetzt irgendwie sonst wen, der sich auf negative oder doofe Art und Weise, weil der Typ der Woche muss bei uns nicht immer positiv sein, habe ich irgendwie nicht gefunden. Und dann ist mir gestern mal aufgefallen, dass Ilkay Gündogan nicht nur gestern die ersten beiden Tore im Sieg von Manchester City über Liverpool beim 4:1 Sieg beigesteuert hat, wobei er vorher schon Elfmeter verschossen hat, ne? Also der hat schon Elfmeter verschossen und hat dann trotzdem noch die Tor 1 und Tor 2 gemacht und hat generell aus den letzten, jetzt lass mich nicht lügen, aus den letzten 11 Spielen 9 Tore oder aus den letzten 9 Spielen 7 Tore. Kriege ich jetzt gerade nicht mehr auf die Reihe, obwohl ich das selber vorhin rausgesucht habe und altklug in den Chat geschickt habe. Ja, obwohl, warte mal, kann ich nachgucken.
Es waren 11 Spiele, 9 Tore.
11 Spiele, 9 Tore, ja. Also für einen Achter in der Premier League Fand ich jetzt, also habe ich auch tatsächlich die letzten Wochen gar nicht so mitgekriegt, dass bei dem gerade so krass läuft. Aber fand ich jetzt auf jeden Fall mal, weil auch in Gelsenkirchener Jung, wie der damals da bei Schwarz-Gelb gelandet ist, das weiß auch keiner so genau, wie das zustande kam. Aber das fand ich jetzt mal zum Anlass, ihn reinzunehmen. Also als Achter, 9 Buden in 11 Spielen in der Premier League, ist nicht so verkehrt, oder?
Guckt ihr beide in England im Moment so ein bisschen auf die Liga eigentlich? Also guckt ihr euch das ab und zu mal an?
Ich gucke viel englischen Fußball tatsächlich, ja.
Findest du dann auch, dass die Liga gerade so, also das ist ja schon, ich meine, City setzt sich jetzt gerade ein kleines bisschen durch, aber schon, also Liverpools Abkacken gerade ist schon ein bisschen beeindruckend, oder?
Die Liga ist geil, dieses Jahr macht es voll Bock zuzugucken. Du hattest ganz am Anfang so eine Phase, wo du dachtest, oh, okay, dieses Jahr vielleicht Tottenham mit Mourinho. Dann kam Liverpool wieder, dann war jetzt bis vor 2-3 Wochen war Manchester United ganz vorne mit dabei. Jetzt hat irgendwie City 14 Spiele am Stück gewonnen, wettbewerbsübergreifend. Was halt geil wäre, wenn jetzt in den nächsten Wochen irgendwie City nur anfängt reinzuscheißen, dann wäre es halt richtig geil.
Und am Ende wird Leicester City Meister.
Das finde ich so beeindruckend, wie die sich da festgesetzt haben. Also das ist echt krass.
Ja, ist krass, ne? Ich finde das auch beeindruckend, ja. Ohne Scheiß.
Ich frage mich, was das bei Klopp bedeutet. Ich meine, da sind ja genug Faktoren. Ich habe das nicht ganz im Auge, aber abgesehen von der Verletzungsmiserie und dass, glaube ich, die komplette Verteidigung immer einmal ausfällt, ist es ein solchen Jahr, dass er gerade vor sich oder in dem er gerade mittendrin steckt, ne?
Ja, ja. Und ich habe auch gestern schon in der Vorberichterstattung vom Spiel schon wohl gehört, dass die ersten Stimmen schon laut werden, so in Richtung Klopp und Trainerdiskussion und so. Also nicht innerhalb des Vereins, aber wohl im Umfeld, weiß ich nicht, ob da was dran ist, aber wenn ja, sollen die sich alle mal im Kopf packen. Wen willst du denn nach Jürgen Klopp holen? Wen willst du denn holen? Wolltest Franz Beckenbauer aus dem Altenheim zurückholen oder was? Also, keine Ahnung.
Nee, ist wirklich. Ist ja, glaube ich, so eine kleine Mischung, ne? Aus Verletzungsmisere, so. Ich meine, klar, denen ist halt die komplette Innenverteidigung weggebrochen. Ja. Und gefühlt sind auch die Backups von der Innenverteidigung weggebrochen. Also, ich meine, du musst halt schon hart am Arsch sein, wenn du dir in der Winterpause überlegst, dass du dir ausgerechnet einen Verteidiger von Schalke holst, irgendwie fast 50 Gegentore geschluckt haben. Da musst du schon.
Hat der gestern gespielt? Weißt du das?
Nee, hat noch nicht gespielt.
Hat nicht gespielt, ne? Nee.
Nee. Und die, also bei denen ist halt, ich weiß nicht, inwiefern ihr jetzt halt Liverpool die letzten Jahre verfolgt habt, aber die haben ja ganz klar dieses System eben auf diese starken 3 da vorne ausgelegt, ne, mit viel Konterfußball, viel Tempo, und die hatten ja sonst immer das Mittelfeld darauf ausgerichtet, dass sie halt einfach wirklich nur 90 Minuten einfach nur rauf und runter rennen und halt wirklich für diese da 3 vorne halt wirklich arbeiten und auch die Flügel abdecken. Das halt, also Trent Arnold und Robertson haben ja teilweise gefühlt auch als zweite Flügel gespielt.
Ja, voll.
Und 2 von den ganz wichtigen, die da halt immer gespielt haben, müssen jetzt halt in der Innenverteidigung rumgurken, ja. Weil da halt kein anderer zur Verfügung steht. Ist, glaube ich, aktuell einfach so eine Mischung aus allem irgendwie, ne? Dann, ja. Hörst jetzt auch ein bisschen, okay, Klopp-System vielleicht doch ein bisschen entschlüsselt. Ne? Ich meine, Salah, Mané und Firmino spielen jetzt auch schon ein paar Jährchen. Dann hast du Thiago geholt, der eher ja kein Konterfußballer ist, sondern eher für eine Mannschaft, die halt selber ganz viel den Ball hat. Ist, glaube ich, so eine Mischung aus allem. Aber ich meine, habt ihr damit gerechnet, dass Liverpool jetzt nochmal so ein Jahr durchrasiert wie letztes Jahr? Also mir war das fast so ein...
Nee.
Ist immer dann schwer zu sagen, oder ist es dann einfach zu sagen, oh ja, mir war das klar, dass Liverpool 10 Punkte Rückstand hat. Nee, das war mir natürlich nicht klar. Aber dass die jetzt nicht wieder irgendwie aus den ersten 23 Spielen 22 gewinnen, habe ich mir auch schon ein bisschen gedacht.
Nee, sehe ich auch so. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass das Gefährliche daran ja auch die Liga ist. Besagte Tottenham Hotspur, die weit vorne waren, die sind ja, glaube ich, 7. oder so. Ne? Also der Liga geht es ganz, ganz schnell. Da muss man wirklich aufpassen. Und dafür, also dann wird dann auch am Ende Klopp, glaube ich, am Ende dran gemessen. Wir gehen mal in unseren wunderbaren kleinen Mini-Blog unseres Partners EA Sports. FIFA 21, das Spiel des Vertrauens. Und man munkelt, Simon, du hast ja auch das ein oder andere Mal schon eine Partie FIFA in deinem Leben gespielt. Deswegen kannst du vielleicht ein kleines bisschen mitreden. Also nur, falls du dich gut sicher fühlst in dem Terrain. Denn,
ab und zu, ja, spiele ich mal.
Ja, genau, so freizeitmäßig, ne? Weil genau. Pillow hat eine News mitgebracht.
Karrieremodus.
Die genau, Karrieremodus. Freundschaftsspiele gegen Computer. Was hast du mitgebracht? Da, du bist einem Skandal auf der Spur, ne?
Ach so, ja, ich bin nicht einem Skandal auf der Spur, aber also ich habe das Thema tatsächlich auch nur ganz kurz überflogen vor ein paar Tagen und hatte mir aber gedacht, wenn wir heute Simon im Talk haben quasi, der ist da bestimmt richtig tief drin in der Materie und kann uns ein bisschen aufschlauen. Naja, es geht wie heißt der Kollege nochmal? Mirza?
Genau, Mirza Jajic.
Genau, Mirza, der hat irgendwo in einem Stream gesessen von irgendeinem Dude halt, der gezockt hat, und naja, es steht halt im Raum, dass ein Typ in der Top 100 aufgetaucht ist mit einer 30-0, irgendwer aus Deutschland auch hier. Und der hat wohl irgendwie einen Weg gefunden, seine Gegner zu steuern. So ganz absurdes Ding so. Dass er halt quasi, hast du das Thema noch nicht gehört?
Ich hab's so halb gehört irgendwie, aber mich nicht mit auseinandergesetzt.
Was? Okay.
Also ja. Ich weiß nur, dass es immer mal wieder irgendwie so Top 100 Glitches oder Top 200 ist ja mittlerweile, dass es halt so Glitches gibt, dass du halt irgendwie rausgehen kannst. Wenn der, ja. Also das ist dann halt meistens so, der Gegner ist besser, du liegst 2-1 hinten, gehst raus, aber kriegst dann aus irgendwelchen Gründen keine Niederlage.
Ja, ja, genau. Aber das ist immer mal wieder Mythos, Leute. Oder?
Nein, also das gab's wohl wirklich. Ich weiß nicht, wie die Glitches funktionieren, aber es gab's auch in FIFA 21 jetzt ein paar Mal, die Leute werden halt dann reported und dann im Nachhinein gebannt, aber es sind immer mal wieder auch Leute in der Top 200 aufgetreten, die dann halt irgendwie 50 Weekend League-Partien gemacht haben, also ganz wild. Das ist das, was ich wusste. Aber die werden halt im Nachhinein alle halt gebannt, so. Das ist jetzt nicht so
wild. Nee, aber da geht's jetzt tatsächlich konkret darum, dass Mirza behauptet, dass er, weil er halt diese Spiele von dem Typ dann irgendwie gesehen hat und ihm aufgefallen ist, dass das halt alles wirklich, also nicht alles, aber dass da wirklich ein paar richtig krasse Gegner dabei waren, wohl auch mit Name. Und der hat wohl anscheinend irgendwie einen Weg gefunden, die Abwehr seines Gegners zu steuern und da irgendwie immer die Abseitsfalle einzuschalten und dann irgendwie das halt zu nutzen, um dann irgendwie durchzurennen und Tore zu schießen. Das, also mehr weiß ich auch noch nicht. Das Thema ist jetzt irgendwie
krass, drei, vier, fünf Tage. Ich hab's nur auf Twitter mal gesehen, ne? Ja, also ich hab's auf Twitter, ich hab den Post irgendwie gesehen, aber mich dann halt nicht weiter mit auseinandergesetzt. Aber krass.
Ja, das Absurde bei dem Gast, der heißt Eimann 1412 hier in dem Video und hat einfach jedes Spiel 1-0 oder 2-0 gewonnen.
Ja, und die Leute sind dann halt auch regelmäßig rausgegangen. Die haben dann halt gequittet, weil sie gemerkt haben, irgendwas funktioniert hier nicht so, weißt du?
Wahrscheinlich selber der Fehler liegt bei denen oder ist ein Bug oder so. Ja.
Genau, und deswegen haben ganz viele halt die Spiele dann auch und Peter schreibt gerade, und das ist ein wichtiger Faktor, Peter schreibt gerade noch in den Chat, und immer 100% Ballbesitz hat er gehabt in jedem Spiel.
Oh, ey.
Was ist das denn, Alter? Kann das mal einer fixen? Oder mir erzählen, wie das geht?
Ja, ich brauche die Tipps, ey. Gerne mal bei mir melden per Insta.
Wie läuft's denn bei dir in der Weekend League?
Und wir nehmen das hier gerade, darf ich sagen, wann wir es aufnehmen?
Ja, klar.
Ja, wir nehmen es ja hier gerade am Montag, dem 8. Februar, einen Tag nach Ende der Weekend League am Sonntag auf. Und ich hatte eine ereignisreiche Weekend League hinter mir. Ich habe einen neuen Spieler für mich entdeckt. Das ist ein Türke aus der französischen Liga, der bei Lille spielt. Ich kann den Namen bei Gott nicht aussprechen.
Yazıcı. Meine Frau ist Türke.
Yazıcı. Experte. Ich habe ihn liebevoll bei Google Übersetzer eingegeben, um mir den Namen einmal vorlesen zu lassen. Hab dabei herausgefunden, dass der Name halt bei Google Übersetzer in der Übersetzung nach Deutsch als Drucker. Drucker ist die deutsche Übersetzung laut Google-Übersetzer.
Peter Drucker.
Haben ihn ja liebevoll Drucker getauft. Und der war krass, hat richtig Bock gemacht, zusammen mit Rooney. Der hat so eine Flashback-Karte gekriegt, weil der jetzt aufgehört hat. Und die haben gut rasiert. Ich stand zwischenzeitlich irgendwie 17-3 oder so, war gut. Und dann typisches Simon-Gamer-Bruder-Phänomen, Sonntag in den Stream rein und erstmal die ersten beiden Spiele schön aufs Maul kriegen. Geil. Und dann war die Laune ein bisschen runter. Dann braucht er 23 Siege für Elite. Mhm. Und mein letztes Spiel war dann ein Schicksalsspiel. Und ich habe 120 Minuten lang Blut, Schweiß, Tränen, alles gegeben, um am Ende dann herauszufinden, dass ich gegen einen Zuschauer von mir gespielt habe. Und er hat mir dann in der 120. Minute noch den Sieg geschenkt. Aber mich halt vorher wirklich 120 Minuten lang gefordert und wahnsinnig gemacht. Also ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch, es war ganz, ganz schlimm. Und ich habe noch nie so verblüfft auf ein Eigentor vom Gegner reagiert, weil es war halt wirklich 119 Minuten, ging es wirklich um alles. Und ich habe mich so auf Elfmeterschießen eingestellt. Ich dachte, oh nein, jetzt Elfmeterschießen um den 23. Sieg, ey, gibt's doch nicht. Und dann läuft er einfach in sein eigenes Tor rein. Und in 20 Minuten habe ich das Ding gewonnen.
Wie krass ist das denn eigentlich?
Aber es ist wirklich absolute Ausnahme, ne? Also denkt jetzt nicht, oh geil, nein, der kriegt immer Siege von seinen Zuschauern geschenkt. Meine Zuschauer, Appell an dieser Stelle, sind nämlich Wichser. Die sind viele, viele Wichser dabei. Die sehen, dass sie gegen mich spielen und die schwitzen um das Leben ihres ganzen Stammbaumes. So schlimm, wirklich. Auf der PlayStation 5, musst du sagen, auf der PS5 gibt es noch nicht so viele Spieler. Und wenn du aus Deutschland auf der PS5 ein Weekend League Spiel suchst, du spielst zu 95% gegen Deutsche. Und wirklich, ich verliere ein Spiel. gegen jemanden mit einem deutschen Wappen und seinem Geburtsdatum im PSN-Namen. Ich weiß ganz genau, ich kriege jetzt gleich eine Instagram-Nachricht und da steht immer die gleiche Scheiße drin. GG war ein knappes Spiel. Sorry, dass ich am Ende so auf Ballbesitz gehen musste. War echt aufgeregt. Viel Erfolg noch. Ich hab mal so, ja, Mann, geil, danke dir. Freut mich, super. Liebe Grüße zurück. Es ist der Wahnsinn, jedes Mal.
Was war die beste Saison, die du gespielt hast? Hast du mal 30-0 oder sowas geschafft?
Nee, 38 von 40 mal in.
Ja. Stimmt,
das damals, war das. Als man noch 40 machen musste und als man 30 machen musste, ein paar Mal 28.
28, ja, okay. Ja, ich bin sehr stolz. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Weekend League gespielt, habe 16 und 14 Siege geholt, war sehr stolz.
Boah, aber voll stabil. Für erstes Mal Weekend League, ehrlich gut.
Ja, danke schön.
Ja, also wie er den 16er hingestellt hat, das kann ich mir auch noch nicht so ganz erklären, aber der 14er, das ist schon das, was der, es ist nicht, dass er erste Mal FIFA gezockt hat, nur erste Mal Weekend League. Also.
Ja, genau. Ich habe mein ganzes Leben so gezockt, aber das erste Mal Zeit für Weekend League genommen und vor allen Dingen, das muss man ja sagen, Pillow hat sich viel Zeit genommen, um mir so ein Team zusammenzustellen, dass ich mit meinen paar kümmerlichen PC-Das da irgendwie was zum Spielen hatte.
Das ist so eine Starter-Squad aus Oktober, die spielt immer noch einfach.
Ja, genau. Ich hab aber keine Zeit dafür, mich damit zu beschäftigen. In der gleichen Zeit hast du jetzt, was hast du vor kurzem? Also ich hab am Wochenende nicht reagiert, aber du hast mir so Screenshots geschenkt vom Team, das alleine, glaube ich, 50 Millionen wert ist oder so, habe ich das Gefühl.
Ja, nee, so viel nicht, aber
ich gucke übrigens mal nebenbei noch die ganze Zeit Einmann 14-12 dabei zu, wie er die ganze Zeit immer leer aufs Tor läuft und Tore schießt. Das ist ganz geil.
Aber kann man das in dem Video richtig sehen, oder was?
Ja, ich würde euch das mal hier auch reinschicken, dann könnt ihr mal sehen. Das ist echt absurd.
Hätte ich vielleicht vor der Folge machen sollen. Naja, gut.
Ja, aber du und Vorbereitung. Das mag ich so an dir. Du kommst halt mehr aus dem Herzen.
Ja, ich brauche keine Vorbereitung. Für Amateure. Wo waren wir jetzt? Bei meinem Team? Ja, ich habe.
Kurz Zusammenfassung nur. Dann gehen wir weiter.
Ja, Zusammenfassung von was?
Dein Team kurz. Kurz erzählen, ob du da irgendwas Schönes Neues gesammelt hast.
Hatte ich das nicht letzte Folge schon? Weiß ich nicht mehr. Also ich stehe jetzt gerade, obwohl, lustige Anekdote war eigentlich, dass mir, ich habe das bei Instagram gepostet, ich weiß gar nicht mehr warum. Eigentlich mache ich das nur, wenn ich irgendwie eine Weekend League gespielt habe und einen Rang höher gekommen bin, als ich vorher gekommen bin. Ich habe Team of the Year Ramos gepackt. So, und davon habe ich davon.
Oh, krass.
Ja, Digi. Und ich ist jetzt back to back, dritte Jahr in Folge, dass ich ein Team of the Year ziehe. Vor zwei Jahren war es Kanté, davor das Jahr, also letztes Jahr De Ligt und jetzt Ramos. Aber die letzten beiden Jahre hatte ich es auch drauf angelegt, mit hier 150, 200 von diesen Upgrade-League-Packs durchgehauen. Und dieses Jahr war so auf, ach, scheiß drauf, ich mache mir den Aufwand jetzt gar nicht und hatte irgendwie dann zum Team of the Year noch irgendwelche Megapacks oder so von Gold 2 aus Weekend League rumfliegen und macht die auch so eben mitten in der Nacht irgendwie 2 Uhr ohne irgendeine große Erwartungshaltung auf und sehe diese blauen Flares und denk so, ja, hier, UEFA Champions League Rare irgendwie. Irgend so ein Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam oder so. Und ja, dann kam tatsächlich Ramos raus. Naja, und das hatte ich dann so, das habe ich gepostet bei Instagram und habe dann zum Anlass genommen, weil ich zeitgleich auch mein Team zusammen gekauft habe. Und da hat mir dann jemand drauf geschrieben, und eigentlich wollte ich das außen vor lassen, aber hat mir jemand geschrieben, ja, Eusebio und Matthäus in deinem Team binden zu viel Kapital und du hast eine Menge Spieler, die in Zukunft am Wert verlieren und so. Und ich so, ja, okay, wie du meinst. Also grundsätzlich verliert jeder Spieler mit der Zeit an Wert, besonders Icons, wenn jetzt irgendwann in 3-4 Wochen mal die Moments oder sowas kommen. Aber um vielleicht mal das so in so ein Verhältnis zu setzen, in meinem Team befindet sich Theo Hernandez, der 86er Inform, gekauft für 312k, jetzt am Wochenende wert gewesen 400k. Lothar Matthäus, 91er Icon, gekauft für 1,865 Millionen, jetzt am Wochenende wert gewesen 2,2 Millionen. Gekauft Mbappé 890k, jetzt am Wochenende wert 960k. N'Golo Kanté in Form, gekauft 525k, jetzt am Wochenende 570k. Eusebio, 91, Eusebio übrigens, seit neuestens. Eusebio, gekauft für 3,6 Millionen, der 91er, jetzt am Wochenende 4,2 Millionen wert. Also anscheinend hat der Kollege, der ich weiß nicht, ob der so weiß, wovon er da redet. Aber gut. Aber
Simon, wie ist das eigentlich für dich, wenn du so damit so aktiv bist? Dann kommen doch bestimmt auch ganz viele Klugscheißer zu dir und erzählen dir, was du alles richtig und besser machen musst, oder?
Ja, auch. Also es soll auch vorkommen. Ganz, viel schlimmer. Es hört sich so böse an, aber ich benutze jetzt einfach trotzdem viel schlimmer. Sind die Leute, die halt wirklich denken, dass man so ein wandelndes FIFA-Lexikon ist. Und dann kommen die an und sagen, ja, ich habe mir gerade den und den Spieler für 14.000 Coins geholt, war es gut. Und ich denke mir so, ja Bruder, ich habe keine Wahrsagerkugel, was soll ich dir erzählen, Mann? Wenn ich Spieler einkaufe, habe ich auch das Talent, dass die immer zwei Tage später die Hälfte wert sind. Also frag mich erst recht gar nicht.
Ja, nee, also da achte ich schon drauf so. Ich würde behaupten, dass so mit Menu-Grind und Traden und so, da bin ich einen ganzen Ticken stärker drin als tatsächlich Gameplay so. Von daher wüsste ich, ja, jetzt auch nicht jeden Spieler, aber so ein paar Sachen kann ich dir da schon sagen. Aber nein, war jetzt auch gar kein Thema, dass der Kollege da geschrieben hat, alles gut, hat er auch nicht böse gemeint, hat er nur dazu geschrieben, habe ich auch nicht so aufgefasst. Aber du, wenn der Onkel 8 Millionen für ein Team ausgibt, dann macht er dazu einen Zeitpunkt, wo er weiß, dass er in 3 Wochen nochmal für einen Gewinn verkaufen kann oder in 4, ne?
Und das ist wirklich so. Pello dreht ein bisschen
durch. So ist er, der Onkel.
Und vor allen Dingen, wollte ich gerade sagen,
Trotzdem habe ich Gold 1 wieder verkackt, ne? Ich könnte ausrasten. Du glaubst nicht, was so ein Eusebio, der dir in 20, 25 oder sagen wir in 20 von den 30 Partien, Digga, der knallt Dinger aus 25 Meter angeschnittene Schüsse, Volleys, alles, kein Problem. Und dann in den Spielen, wo es wirklich drauf ankommt, ey, ich bin wahnsinnig geworden. So ein Ding mit 14 Schüsse aufs Tor, 20 insgesamt, 14 aufs Tor und der andere 3 und ich verliere das Spiel 3-2. Ich könnte mir die Haare rausreißen, die ich nicht mehr auf dem Kopf habe. Also. Naja,
schön, dass wir alle die gleichen Probleme haben. Es kommt mir so bekannt vor. Ich habe auch Eusebio und es ist genau die gleiche Scheiße. 29 Spiele rasiert der Mensch alles weg. Und du denkst dir, was habe ich für einen Cheatcode davon? Und im entscheidenden Spiel haut er dann der 120. einen vorbei. Ich kenn's. Ja. Ich kenn's.
Ja. Also ich, was soll ich dir sagen? Ich meine, wie du schon sagst, ne, da haben wir halt alle mitzukämpfen und umso krasser finde ich, dass es da Menschen gibt, die Woche für Woche oder vielleicht mit kleinen Ausnahmen, aber in der Regel die 30-0 holen. So. Also du kannst ja diesen Faktor Spiel, jetzt bist du Faktor Spieler, aber den Faktor Spiel, den es nun mal unmissverständlich gibt, also, wie schaffen die das, den Woche für Woche auszuheben? So. Ist krass, ist hoher Respekt.
Ja.
Wie heißt nochmal der Junge da? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen.
Der ja, Zyklop heißt der, Alter.
Anders Wellgang 510. Oder so. 510, Alter, und 0.
Ja. Das ist doch. Das ist alles nur Glück, so gut ist er gar nicht. Mit seinem Team wäre ich auch so gut.
Ja, ist sehr gut.
Ist richtig.
Aber Jungs, ihr habt ja offensichtlich Ahnung von dem, was ihr da macht. Jetzt wäre die Frage an euch, wenn ihr an der Macht wärt, würde dann Schalke 04 nicht da stehen, wo sie derzeit stehen?
Ja, richtig. Aber warte, ich wollte, bevor wir den Schwenk auf Schalke und Bremen machen, nochmal ganz kurz an Simon. Future Stars Promo, was sagst du? Besser als Team of the Year?
Ja, Team of the Year war... Also, Team of the Year war eine Frechheit. Das ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Also, ehrlich jetzt. Also, es war das schlechteste Event, was ich jemals gesehen habe. Und das Future Star Event jetzt halt so gefühlt nicht mal eine Woche später zeigt halt einfach, dass, also zeigt nochmal deutlich, wie schlecht das Team of the Year war. Weil nach dem Team of the Year hat man sich so gedacht, ja, okay, vielleicht Corona, deshalb irgendwie nicht so viel Mühe gegeben. Vielleicht, keine Ahnung, aber nee, einfach wirklich einfach reingeschissen. Team of the Year, Katastrophe, Future Style Event, richtig geil. Aber es ist tatsächlich auch immer ein Event, wo ich mich mit Abstand am meisten drauf freue. Ja, ich weiß nicht, wie sehr du jetzt drin bist in FIFA, Nico, aber sind ja dann halt auch immer so ganz viele junge Spieler, die halt sonst gar nicht spielbar sind.
Mhm, genau.
Beim Team of the Year zum Beispiel hast du ja sind also die üblichen Verdächtigen, die sowieso schon krasse Karten haben, aber ich finde es bei Future Stars immer so geil, dass du auf einen Schlag, also sind ja dann zwei Teams, so 20, 25 Spieler kriegst, die du vorher nie angefasst hättest. Mhm. Du hätte kein Mensch jemals gespielt. Und dadurch hast du halt viel geilere Möglichkeiten, Teams zu bauen. Also ich feiere das immer mega.
Ja, safe auf jeden Fall. Ich habe das nur so ein bisschen mitgekriegt, weil ich war lange nicht aktiv, ehrlicherweise. Aber da ich auch dieses Jahr das erste Mal so ein bisschen einsteige, ist das, was ich fast noch am spannendsten fand, als immer die gleichen Namen. Selbst ich auf meinem Level spiele immer gegen die gleichen oder habe immer gegen die gleichen Spieler gespielt. Das hat mich irgendwann genervt.
Ja.
Aber zurück zu meiner überragenden Überleitung.
Ja, gerne.
Simon, sag mal. Was würdest du besser
Simon,
machen?
Simon, sag mal jetzt, was machen wir jetzt?
Sag mal jetzt, was machen wir jetzt mit Schalke?
Ich habe heute, an dem Tag, wo wir es aufnehmen, schon wieder was getweetet über Schalke und mir dann 2 Minuten später gedacht, nee, eigentlich gar keinen Bock mehr darüber, die Scheiße da aufzuregen.
Aber pass auf, dann leite ich ein mit einem Tweet, den du ja mal verfasst hast, in dem du meinen Herzensverein, den großen SV Werder Bremen, quasi dazu aufgefordert hast, dafür zu sorgen, dass euer Trainer das Weite sucht und wenn Davy Selke noch eine Hürde macht, legst du noch was oben drauf. Hast du gezahlt?
Ja, Ich habe gezahlt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Und ich weiß auch nicht mehr die Spendenorganisation auswendig. Aber die haben sich tatsächlich sehr gefreut. Die haben sich danach nochmal per Mail gemeldet. Ich glaube, das war ein Kinderhospiz. Aber ich möchte jetzt auch keine Scheiße labern. Aber Beleg gibt es auch irgendwo auf Twitter. Das Dumme war, ich habe danach nochmal eine Wette gemacht. Und da muss ich dann auch zahlen. Also das ist, diese Wetten auf Twitter von mir, nicht gut.
Vor allem gegen Schalke. Du hast gewettet, am 20. September, wenn Werder Bremen, wenn er dafür sorgt, dass David Wagner nach dem Schalke-Spiel entlassen wird, spende ich 1.000 Euro plus 500 weitere pro Davy Selke-Tor.
Schafft ihr das innerhalb von 24 Stunden? Das sind am Ende 2.000 gewesen, ja. Das Lustige daran war ja, dass sich genau ein Spieler von Werder Bremen aufgrund von diesem Post bei mir gemeldet hat. Und das war der dreifache Torschütze aus diesem Spiel, Niklas Füllkrug. Hat mir vorher bei Instagram geschrieben. Der hat die Story gesehen und meinte so, wie, ist ehrlich so schlimm oder was? Und ich so, ja, seh zu. Und er so, ja, okay, ich gebe mein Bestes.
Der soll mal sein Bestes beim Zahnarzt geben, wenn mal der Kollege Füllkrug.
Nee, braucht er nicht. Der kann die Lücke behalten, wenn er weiterhin so
Tore macht. Geiler Typ. Sehr, sehr cool.
Definitiv.
Also, ich find's immer geil, wenn du halt auf Fußballspieler triffst, die nicht so geisteskranken Stock im Arsch haben. Und er gehört auf jeden Fall zu den Korrekten dazu.
Ja, aber geil, schön zu hören. Nichtsdestotrotz ist das so der, aber mittendrin eine große Etappe von dem Niedergang von Schalke 04. Und da du jetzt ja unser Gast bist heute und auch leidenschaftlicher Schalke-Fan.
Niedergang, weißt du, das ist halt, was ich meine.
Nein,
sei mal leise jetzt, du redest die ganze Zeit, halt mal die Luft an mit deinem Bart.
Ich will unseren Gast ja nicht reden lassen.
Du willst, so ein Scheiß, was du da
erzählst. Also Simon, erzähl mal.
Du hättest nie in deinem Leben solche Worte wie Niedergang. Die Situation solche gerade. Worte wie Niedergang letzte Saison bei deinen Ameisenverein benutzt. Niedergang, was Niedergang? Wir gehen ab in die zweite Liga, ja und? Das ist doch, was Niedergang? Wie definierst du Niedergang? Du Hassprediger.
ein Sieg aus 45 Spielen.
Ein Sieg aus 45 Spielen.
500 Millionen Schulden. Also
500 Millionen. Ja,
das sind nur 220.
Das hat schon nicht so viele Parallelen. Nur an der Stelle mal kurz gesagt. Aber zurück. Simon, was sagst du? Ich versuch's nochmal.
Erstmal möchte ich am Anfang sagen, es sind nur 220 Millionen Euro Schulden. Das ist als eingetragener Verein komplett in Ordnung. Das kann ja mal vorkommen.
Frag mal einen Barca.
Peanuts. Das sind da nicht mal die Transferschulden, die sie noch haben.
So. Wollte ich gerade sagen. 220 Millionen, das ist wahrscheinlich bei Barca eine Werbekampagne, wo Messi sich irgendwie einen Schuh zubindet oder so. Von daher ist das alles noch.
Anderthalb Jahresgehälter, ne, glaube ich, von Messi.
Ja, ist noch alles im Rahmen. Nee, ey, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ey. Aber es ist Wahnsinn, weil sich einfach alle rund um diesen Verein, also so gefühlt 90% davon haben täuschen lassen, weil ich meine, klar, es kommt jetzt schneller als gedacht, aber irgendwie hat sich ja schon auch trotz der Vizemeisterschaft in den letzten Jahren immer mal wieder so das Gefühl eingeschlichen, so, oh, Leute, das könnte schon nach hinten losgehen, wir spekulieren hier ganz schön auf internationales Erreichen, mit dem Schuldenberg, den man eben nun mal schon jetzt jahrelang als eingetragener Verein hatte. Man hat sich ja immer überlegt, ah, okay, machen wir vielleicht doch eine Kapitalgesellschaft raus, was gibt's für Möglichkeiten? Guck mal hier, die machen das so, könnten wir nicht vielleicht auch? Und die haben auch Tradition, obwohl die an der Börse sind. Und dann kommt noch Leipzig dazu. Und irgendwie hat man sich dann jahrelang eingeredet, ah nee, wir sind Schalke und wir können das auch als eingetragener Verein und so schlimm ist das nicht. Ja, und dann 2 Jahre später bist du dann da, wo du bist. Also es ist... Es ist Wahnsinn, was passiert ist. Es ist absoluter Wahnsinn. Ich war vor nicht mal 2 Jahren noch auswärts bei Manchester City in der Champions League. Meiner war auch 8-0 verloren, genau. So ist das nicht. Wir haben auch richtig auf den Arsch gekriegt, aber wir waren da. Ja? Achtelfinale Champions League.
Nico und ich waren tatsächlich auch da. Krass.
Mhm, echt geil. Dabei,
ja.
Ja.
Das wird jetzt den Rahmen sprengen. Da gibt es so eine Anekdote mit einem Nachtisch, den wir da in einem Restaurant gekriegt haben. Und wir beiden Bauern wussten nicht, wie man so richtig damit umgeht. Aber ist egal, es wird jetzt den Rahmen so ein bisschen sprengen. Weißt du, diese Schokoladenkugel, ne? Wo eigentlich dann einer kommt und heiße Schokolade drüber kippt, damit die so schmilzt. Und wir Bauern haben einfach, die machen uns diese Schokoladenkugel und die war so gefüllt mit so Früchten und so. Ne? Macht uns das so auf den Tisch und wir hauen so wie so Neandertaler mit unseren Löffeln da drauf rum. und hauen uns die so rein und schmeckt richtig gut. So, wir waren mit der Schalker Delegation da, so irgendwie mit 50, 60 Leuten. Und bis sie dann da mal an alle Tische diese Kugeln verteilt hatten, hatten wir dann schon, als sie damit fertig waren, schon aufgegessen und auch alles kaputtgeschlagen, was auf dem Teller war.
Und dann die Soße.
Und dann kommen die so mit dieser heißen, so, ich gucke so am Tisch neben uns, die kippen so diese heiße Schokosoße über die Schokokugel und dann schmilzt die so und das ist voll geil. Und wir Neandertaler haben uns dann einfach so reingehauen wie die Missgeburt, ne?
Ja, es war der letzte Auftritt, glaube ich, international, ne? Hast du denn aber ehrlicherweise noch Hoffnung gerade?
Ah, mein Herz sagt, es sind noch 14 Spiele, mein Verstand sagt, Bruder, die haben in den letzten 12 Monaten ein Spiel gewonnen. So, der Weg ist klar definiert. Also, schwer. Habe ich noch Hoffnung? Ja. Habe ich noch viel Hoffnung? Nee. Also es ist, keine Ahnung, es ist auch schwer, das jetzt irgendwie alles runter zu analysieren, woran es dann irgendwie doch gelegen hat. Das ist so eine Verkettung von Missmanagement in den letzten Jahren gewesen und es ist einfach unangenehm zu sehen, was da für Fehler gemacht werden und unangenehm zu sehen, was für Personen da teilweise in Führungsetagen sitzen. Also ich war ja auch ein Jahr lang mal ein bisschen tiefer im Verein drin. Ich war ein Jahr lang mit Schalker Leben verpartnert. Die sind vom Hauptsponsor Gazprom. Und ich habe da auch ein paar interne Sachen mitbekommen. Das ist schon Wahnsinn, was für Leute da Mitspracherecht haben und Entscheidungen treffen. Das ist echt traurig. Und daher kommt es auch nicht so von ungefähr.
Ja, sagst du das? Also ist es, siehst du die Fehler, die gemacht sind, oder findest du es oder ist es einfach nur eine Verkettung von wirklichen wahnsinnig unglücklichen Umständen durch fehlen vielleicht ein paar falsche Transfers oder so? Das ist was Grundsätzliches.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Also grundsätzlich auf jeden Fall. Ich finde, es können sich viele, es gibt nicht einen Bösen, es gibt nicht Heidel, der alles falsch gemacht hat, es gibt nicht David Wagner, der alles falsch gemacht hat, es gibt nicht Clemens Tönnies, der alles falsch gemacht hat. Es ist irgendwo schon eine Verkettung. Ich glaube, der große Sprung, den wir halt verpasst haben, ist halt frühzeitig zu erkennen, dass man eben mit dem Kapitalkurs, auf dem man ja ist, großes Stadion bauen, Gelände erweitern, Nachwuchsbereich fördern, akzeptieren, dass man auch im Nachwuchsbereich Ablösesummen mittlerweile zahlen muss, um die jüngsten Talente zu halten oder auch welche von Übersee zu bekommen, neue Trainingsplätze bauen und gleichzeitig noch eine Mannschaft für das internationale Geschäft aufzubauen. Wenn du dann halt wirklich ein eingetragener Verein bist, und ich würde mich jetzt nicht hier hinstellen als jemand, der das beurteilen kann, ob wir ein eingetragener Verein bleiben sollten oder ob wir ausgliedern sollten oder was weiß ich nicht, da traue ich mir jetzt selber nicht die Kompetenzen für und das maße ich mir nicht an. Aber dann ist es halt ziemlich riskant und schwierig, jahrelang halt wirklich auch mit großen Ausgaben und großen Transfersummen eben auf die Zukunft zu wetten. Und wenn dann Heidel halt in seiner Ära 200 Millionen Euro versenkt und du halt dann am Ende des Tages da eben nicht mehr in die Champions League kommst, bis auf einmal oder halt nicht mal in die Europa League kommst und dir anguckst, dass wieder halt schlecht Nabil Bentaleb 15 Millionen gekostet hat, irgendwie 6 Millionen im Jahr verdient und der von seinen 4 Jahren auf Schalke 3,5 ausgeliehen war oder suspendiert war. Sebastian Rudi, für den wir aktuell Geld bezahlen, dass der bei Hoffenheim spielt, es ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wir holen diesen Menschen für 20 Millionen und bezahlen dieses Jahr 2 Millionen Euro dafür, dass er in Hoffenheim spielt.
Drei
sogar. Also es ist komplett verrückt.
Hatte ich zu Beginn der Saison auch schon. Wir zahlen ihm jetzt 3 Millionen Euro dafür im Jahr, dass der nicht mehr für uns spielt. Also, ja. Gut, aber ich wollte ihn unterbrechen. Erzähl weiter.
Nee, es sind so viele Sachen. Dann hast du natürlich, klar, auch viel zu viele Trainer in den letzten Jahren gehabt, weil keiner funktioniert hat. Du hast nie ein eingespieltes Team gehabt, die zusammen irgendwie eine Mannschaft zusammengestellt haben. Du hast gefühlt, jeder Trainer kam erstmal an, hat sich umgekehrt, gesagt, ja, was ist das denn für eine Scheiße? Was soll ich mit dem? Was soll ich mit dem? Der ist suspendiert. Was will ich mit ihm? Ich habe ja gar keine Flügelspieler. Ich möchte eine Dreierkette spielen, dann funktioniert das nicht. 5 Tage später möchte er eine Fünferkette spielen, dann sagt er, vielleicht auch eine Viererkette. Und dann ist er auch schon wieder rausgeschmissen worden und dann kommt der Nächste an, guckt sich um und sagt, ja, was ist das denn für eine Scheiße? Was will ich mit ihm? Was will ich mit ihm? Was, ihr wolltet auf Ballbesitz spielen mit Sebastian Rudi, habt ihr vollkommen Dachschaden, der eine will den dann auf einmal auf Rechtsverteidigerposition setzen, das ist halt so eine Verkettung und dann gehst du halt in eine Saison rein, ohne Flügelspieler, ohne Rechtsverteidiger und versuchst Bundesliga zu spielen, da brauchst du halt nicht wundern, ne? Und ohne Stürmer eigentlich auch noch. Dann brauchst du dich halt nicht wundern, also es ist viel Offensichtliches, aber viel halt auch schleichender Prozess, würde ich sagen. Aber
gibt's einen Knackpunkt deiner Meinung nach in dieser Saison? Also oder irgend so eine entscheidende...
Ja? Sommerpause, ganz entscheidend. Also ich, wie gesagt, Jochen Schneider, ich bin absolut kein Fan von dem. Meiner Meinung nach kann er absolut seine Koffer packen. Ich meine, klar, der ist nicht alleine an allem schuld und irgendwo ist der Typ auch eine arme Sau, weil der halt eine Scheiße ausbaden muss, wofür der selber nichts kann, weil da einfach die Vorgänger Mist gebaut haben. Aber wenn du nach der Rückrunde aus der letzten Saison auf Krampf an einem gescheiterten Trainer festhältst, weil wir müssen Geld sparen, du keinen Rechtsverteidiger holst, weil wir müssen Geld sparen, immer noch keinen einzigen Flügelspieler hast, weil wir müssen Geld sparen und dann noch deine besten Spieler irgendwie zu Juventus Turin verleihst, weil wir halt Geld sparen müssen, dann brauchst du dich nicht wundern. Wenn du in der Rückrunde aus 17 Spielen eins gewinnst, komplett ohne diese gute Hinrunde gegen Abstieg gewandert bist und dann im Sommer auf die Idee kommst, weil wir machen jetzt einfach mal so weiter wie zuvor und geben sogar nur ein, zwei gute Spiele ab, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du jetzt am Ende da stehst, wo du bist. Und das, was die jetzt im Winter versuchen, wo ja dann auf einmal anscheinend doch Geld da ist und Spieler geholt werden, das kommt halt mindestens ein halbes Jahr zu spät. Und der Zug ist meiner Meinung nach abgefahren. Also die Fehler wurden da definitiv im Sommer gemacht, weil einfach keine konkurrenzfähige Mannschaft zusammengestellt worden ist. Und du siehst es ja auch, da stehen dann auf einmal Spieler auf dem Platz. Ein Bentaleb wurde ja zum 15. Mal begnadigt. Ein Rudi soll auf einmal Rechtsverteidiger spielen. Hat er dann ein halbes Spiel gemacht, dann wurde er doch wieder nach Hoffenheim geschickt. Du hast einen Ud, der ganz klar absolut gar keinen Bock auf Schalke hatte. Der wollte unbedingt bei Köln spielen. Gehst mit 4 Stammspielern in die Saison, denen du vor einem halben Jahr noch gesagt hast, ja, ihr seid zu schlecht für Schalke, wir wollen Champions League spielen, verpisst euch mal. Und die kommen dann wieder und sollen auf einmal Abstiegskampf machen. Da brauchst du dir nicht wundern, dass du im ersten Spiel direkt mal 8 Stück von Bayern reingedrückt kriegst. Also es ist für mich alles sehr, sehr offensichtlich gewesen. Und was mich halt so sauer macht, ist, dass wenn du 95% der Schalke-Fans im Sommer gefragt hast, kann das gut gehen, was die da gerade versuchen, dann hätten die 95% gesagt, nee, Kerzen gerade Richtung Liga 2. Aber die bei Schalke was zu sagen haben, haben halt da irgendeinen Plan gesehen, den wir alle nicht gesehen haben. Und das ist halt das, was mich so sauer macht.
Na, Pillard, hast du was hinzuzufügen?
Ach, Digi, wir arbeiten das ja jetzt seit Corona-Beginn, arbeiten wir das ja jetzt alle 2 Wochen auf und arbeiten das auf. Und ich leihe immer wieder dieselben Lieder runter. Guck mal, ich für meinen Teil habe letztes Jahr im November schon gesagt, wir werden absteigen. Ich sehe das nicht, was da noch passieren soll. Das klingt immer so dramatisch und so Drama-Queen, wenn du weißt, dass noch zu dem Zeitpunkt waren ja noch 20, über 20 Spiele oder was, und jetzt sind das auch noch 14. Aber für mich, also ich will nicht sagen, ich habe mich damit schon abgefunden. Also das ist ein Prozess, mich damit abzufinden. Ja, das geht nicht von heute auf morgen. Also da werde ich ein bisschen für brauchen. Aber ich rechne zu 100% damit, dass Schalke absteigt. Und sehr wahrscheinlich ist, dass das als Tabellenletzter wird und wahrscheinlich irgendwas unter 20 Punkte, wenn ganz doof läuft, unter 15. Und dann, ja. Dann schauen wir mal, was die Zukunft dann bringt, ne? Aber die ganzen Ursachen und so, also alles, was Simon sagt, ist richtig. Und dann kannst du noch weitere Punkte anführen. Und wo fängst du denn an? Fängst du vor über 10 Jahren an, wo ein Magath Rauls und Hüntelaars holt und da fing er schon an, Schuldenberg aufzubauen. Fängst du bei Heidel an, fängst du bei Held an, das kannst ja alles gar nicht mehr greifen, so, weißt du? Und wenn ich der wäre, der die Lösung hätte und da die 3 Knöpfe drückt oder von mir aus auch 30 Knöpfe drückt, die du drücken musst, damit das Ganze wieder nach oben geht, dann würde ich sogar ehrenamtlich machen, ja? Ich würde sogar umsonst machen, aber ich weiß es nicht so. Ich war Kreisliga-A-Spieler mit zwar über 1400 Einsätzen, aber mehr halt auch nicht so, weißt du? Und ja, ich verstehe ein bisschen was von 1 Euro einnehmen, daraus 2 machen und dann auch nur wieder 1 ausgeben und so, aber das ist ja ein anderes Niveau, von dem wir da sprechen. Ich hab keine Ahnung. Das allergrößte Rätsel, was mir bis heute noch aufgibt, ist letztes Jahr im Januar, dritte Januarwoche, ne? Ja, 2020, dritte Januarwoche, KW3. Letztes Jahr war ich in Schwedisch Lappland, 100 Kilometer vom Nordpol und habe ich auch schon 10-mal hier im Podcast erzählt, habe den Rückrundenauftakt, Freitagsabend, Schalke zu Hause gegen Gladbach, damals noch mit Fans, noch vor Corona, auf einer Holzhütte neben einem eingefrorenen See im perfekten 4G-Empfang auf der Zone gesehen und wir haben Gladbach 2-0 weggemacht und die konnten froh sein an dem Abend, dass das nicht 4 oder 5 geworden sind. Das war das Einzige, was du vielleicht bemängeln konntest. Ansonsten war das eines der besten Spiele, was ich von Schalke in den letzten 2-3 Jahren gesehen habe. Und ich war ja schon da, dass ich gesagt habe, warte, Hinrunde, alle, wir haben aber schon Podcast gemacht, ich, ja, europäisch dieses Jahr und alle um dich rum, ja, europäisch dieses Jahr. Und ich war, warte mal, Kollegas, warte mal, ich kenne meinen Schalke. Da kommt jetzt eine Winterpause, so, da kriegen wir alle dreimal auf die Schulter geklopft von den Spielern und dann kommt die Winterpause vorbei und alle Mannschaften wissen jetzt, die haben schon alle einmal gegen uns gespielt, die wissen jetzt, wie wir spielen, die wissen, dass wir pressen. Überleg mal, Schalke hat geschafft, Pressing zu spielen, das haben wir 20 Jahre nicht geschafft, aber gut. Und die Rückrunde wird schwieriger. So, wenn wir jetzt, und ich habe immer gesagt, wenn jetzt das Auftaktspiel gegen Gladbach immer noch so aussieht wie die 17 Spiele in der Hinrunde, dann kannst du mir nochmal mit Euphorie kommen. Was passiert? Gladbach richtig weggemacht. So ein Michael Gregoritsch macht auf einmal ein Bombenspiel in seinem ersten Einsatz für Schalke. Hast du alles nicht gesehen? Und da ich so, alles klar. Also jetzt ist aber Euroleague auf jeden Fall safe und Champions League kann man auch mal angreifen. Seitdem
aber ich weiß noch, sorry, dass ich dir so ins Wort falle, aber ich weiß noch, wo du es gerade sagst bei Gregoritsch. Ich dachte nach dem Spiel wirklich so, ah ja, das is ist es. Das fehlt
mir gut.
Da ist er. Der Burgstaller in gut.
Ja. Der macht übrigens jetzt wieder eine Bude nach dem anderen in der zweiten Liga, Burgstaller.
Ja,
ne?
Aber zweiten, gut. Ne?
Ja. Naja, aber,
ich war nach dem Spiel auch so euphorisiert, weil die ja da sogar, Harit war ja der Shootingstar in der Hinrunde und der ist in dem Spiel sogar ausgefallen. Die haben das ohne Harit gemacht. Und ich dachte, nein, was geht ab? Ich war im Stadion, ey.
Ja. Und da war, wie gesagt, das war KW3 2020 und seitdem haben wir ein Spiel gewonnen in der Liga.
Und was ist so
dann? Und was die Gründe dafür, von dieser Hinrunde und dem Auftaktspiel zu allem, was danach gekommen ist, den konnte mir bis heute noch keiner erklären. Und ich habe das auch irgendwann aufgegeben. Aber Fakt ist, wir sind jetzt da, wo wir sind. Dinge sind so festgefahren, auch in den Köpfen der Spieler. Wobei, machen wir uns nichts vor, Pokalspiel gegen Wolfsburg, musst du nicht verlieren. Der Elfmeter auch wieder.
Ja, war alles okay.
Ne? So, kannst du auch gewinnen, wenn der Hoppe da mal eine Bude macht oder so und dieser komische Elfmeter, dann weiß ich nicht, anscheinend ist das ja ein Elfmeter, dann ist für mich aber das in der letzten Minute, wo der hier unseren Spieler mit zwei Hände unten hält beim Kopfball, den Malik Chow, dann ist das für mich auch Elfmeter, aber war ja schon eine ganz gute Partie und auch jetzt gegen Leipzig, ist Leipzig, natürlich spielst du die nicht an der Wand, aber das fand ich über weite Strecken auch ganz okay. Aber am Ende verlierst du halt immer das Kackspiel und du brauchst Punkte und die holst du nicht. Und ach, lass aufhören. So, das nimmt ja kein Ende und das kommt vor allem zu keinem Punkt und zu keinem Ergebnis. So, wir werden, wenn nicht, was weiß ich, was für ein unfassbares Wunder passiert, wenn wir absteigen und dann. Ja, dann schauen wir mal, wie wir die Zukunft gestalten.
Vielleicht kannst du, Simon, gleich nochmal, weil ich mit Pillow das hier natürlich noch ein paar Mal machen werde, aber deinen kleinen Zukunftsausblick gleich nochmal machen. Ich will euch aber zwischendurch noch eine kleine Hoffnung geben. Dann so viel dazu, dass ich mir keine Gedanken um euch mache. Und Pillow, du weißt, ich gucke mir gerne Spielpläne an und analysiere, was dann für Optionen da drin stecken. Und wenn du dir anguckst, gegen wen der große FC Schalke 04, SV Schalke 05, FC Schalke 04 jetzt spielen wird als nächstes, Union Berlin auswärts, die jetzt gegen Mainz bewiesen haben, dass sie im Moment nicht mehr bei 100% stehen. Das heißt, es gibt keine andere Situation, auf Union Berlin zu treffen.
Ja, sorry, aber Digga, Mainz gewinnt auf einmal gegen Union Berlin und gegen Red Bull Leipzig. Da leck mich doch an der Eier, Alter. Was wollt ihr denn sonst noch alle? Wir holen schon keine Punkte. Jetzt gewinnt Mainz auch noch, überleg mal, gegen Leipzig. Was ist los mit euch, Alter?
Ich führe das gerne fort. Ja. Dann hast du das Derby gegen Dortmund. Und dann hast du am 23. Spieltag in Stuttgart, die ebenfalls dann wahrscheinlich ihre Saison so langsam auslaufen lassen können, weil sie mit oben und unten nichts mehr zu tun haben.
Ja, also, wir auch.
Ja.
Wir können die dann auch auslaufen lassen.
Das ist halt die letzte Hoffnung, die ich habe für euch, dass diese drei Spiele sind jetzt mehr als entscheidend. Wenn du da was holst, dann bist du dran und dann hast du auch wieder Motor. Was sagt ihr?
Alhamdulillah, sag ich, was soll ich sagen?
Ich merke, das ist Simon auch nicht. Richtig überzeugen kann ich dich nicht, ne?
Nee.
Scheiße.
Ich habe mir das jetzt gerade angehört und habe versucht, meine positiven Punkte zu finden. Dann habe ich mir nochmal so vor Augen gehalten, dass da jetzt gerade 9 Punkte bei uns auf dem Tacho stehen. Mit einem Sieg gegen Hoffenheim, wo Hoppe sich kurz dazu entschieden hat, zu einem Ronaldo zu werden. und Harit auf einmal Ronaldinho war für ein Spiel.
Was die für Buden gemacht haben, ne? Wahnsinn.
Ja, und sonst kennt ihr da den Rest der Geschichte dieses Jahr. Also,
ja, aber was ist denn dann dein Gefühl? Hoffnung. Was ist denn dann dein Gefühl für wenn es wirklich soweit ist?
Zukunftsaussicht, mein Gefühl, ja, Abstieg als 17. oder 18. Typisch Schalke wäre halt wirklich dann nochmal irgendwie so am 30. Spieltag anzufangen, irgendwie 2-3 Pünktchen zu holen, dass du halt auch wirklich so bis zum 33., 34. Spieltag doch noch Hoffnung hast, dass da irgendwas geht und dann stellen die sich irgendwie ganz, ganz dämlich an, keine Ahnung, typisch wäre irgendwie, weiß ich nicht, Huntelaar ist jetzt die nächsten 3 Monate verletzt, kommt am 33. Spieltag nochmal rein, macht eine Hütte und dann am 90. Grätstein um, rote Karte, Elfmeter und wir steigen ab oder so, keine Ahnung, wäre halt nochmal irgendwie typisch. Ja, der Weg geht in Liga 2. Du musst die sportlich einmal komplett neu aufstellen. Ich glaube, die Ursachen, darüber haben wir jetzt viel geredet. Wer schuld ist, haben wir auch viel drüber geredet, gemutmaßt. Ich glaube, wir können am Ende einfach festhalten, dass der FC Schalke 04 so das perfekte Beispiel dafür ist, dass einfach Traditionsvereine vermehrt Probleme damit haben, den Sprung in den modernen Fußball zu schaffen. Schalke ist das Paradebeispiel dafür. Die haben es komplett gegen die Wand gefahren und komplett verkackt. Die sind im modernen Fußball immer noch nicht angekommen. Und ja, die Aufgabe wird jetzt als kommender Zweitligist wahrscheinlich nicht leichter. Weil es gibt genug Mannschaften in Deutschland, die genau an der Schwelle, wo Schalke sich jetzt eben gerade befindet, halt einfach untergegangen sind. Ne? Also wird spannend. Und ich bin mal gespannt. Ja, perfekt. Es wird spannend und ich bin gespannt. Ja.
Klappt. Ich hab mit Bremen letztes Jahr auch so ziemlich weit in diesen Abgrund reingeguckt, der zweite Liga heißt, und bin auch nach wie vor der Meinung, dass dieses Drinbleiben die bessere Option ist als dieser Abstieg und dann machst du mal das eine Jahr und dann kommst du wieder hoch. Da haben wir auch schon gesagt, HSV, VfB Stuttgart, da gibt's Frankfurt auch früher. Es gibt so viele Beispiele, die zeigen, dass das halt nicht so einfach geht. Und teilweise ja mitunter sogar, also Nürnberg ist kurz davor, nochmal ganz durchgereicht zu werden und so. Also das wird alles nicht so einfach. Kurz Update von mir bei Werder, aber das kann ich wirklich in ein, zwei Sätzen machen, weil es eigentlich auch, also die spielen scheiße Fußball, sie holen mal ab und zu Punkte da, wo sie brauchen. Dass jetzt gegen Bielefeld nicht gespielt wurde, ist ein bisschen schade. Wenn sie die holen, dann habe ich für die Saison, glaube ich, einen Haken hintergemacht. Wenn sie jetzt verlieren, dann wird es nochmal ein bisschen knackiger, aber es wird erst im März nachgeholt, sodass jetzt die nächsten Duelle da entscheiden werden. Aber insgesamt machen die mir einen ganz guten Eindruck und werden immer gefestigter. So, also es ist jetzt nur Fürth in der zweiten Liga, aber so souverän, wie sie das gegen so eine Mannschaft durchgespielt haben, habe ich da, also jetzt guck mal, jetzt kommt Freiburg, Hoffenheim, Frankfurt, Köln. Da musst du es eigentlich klar machen und dann können wir uns voll um Schalke kümmern. Ey, es ist richtig, richtig deprimierend, mit euch beiden hier zu sitzen und ihr beide guckt ins Leere. Ich versuche jetzt eine Überleitung hinzukriegen. Ja,
alles gut. Nein, das ist alles gut, wirklich. Also, okay. Jetzt hast du ja nichts gemacht. Kannst du ja nichts für.
Ja. Es ist.
Du bist zwar ein Hassprediger, ne?
Aber Spinner.
Ey, ich habe mich auch so viel über Schalke aufgeregt schon dieses Jahr und ich bin mittlerweile. Die Leute wollen ja, dadurch, dass es ja auch häufig in den Streams macht, dann über Schalke rede. Die Leute kommen dann immer an und wollen jetzt mittlerweile, sag mal, was zu dem neuesten Spiel. Und ich kann mittlerweile nur noch. Ich setze mich da hin und sage, ja Leute, guckt euch einfach das Video vom vorletzten Spieltag an und tauscht die Vereine aus. Ich sage genau das Gleiche. Ja, wir haben ganz gut angefangen, mal wieder auf den Sack gekriegt, wir haben verloren, muss man nicht verlieren. Ja, wir haben uns ganz gut gegengehalten. Gut, ja, die jetzt auf dem Platz stehen, die können aber auch nicht, kannst auch nicht erwarten, dass die jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen, dafür, dass sie 5 Jahre am Stück Scheiße gebaut. Ist immer das Gleiche. So, der Fuchs ist sehr wahrscheinlich begraben. Muss man leider so sagen. Ich würde auch gerne euphorischer über meinen Verein reden, aber Schalke 04, kennt ihr das Meme? Sieht gar nicht gut aus. Gar nicht gut aus.
Ich hole euch mal aus dem Loch raus, weil es ja offensichtlich auch andere Vereine gibt, die ganz andere Probleme haben, die mindestens genauso schlimm sind. Und das ist unser abschließendes Fundstück der Woche.
Das ist Mimimi, was jetzt kommt. Das ist richtig Mimimi.
Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Simon, aber der große FC Bayern München hatte ja Probleme damit, vom Berliner Flughafen runterzukommen, woraufhin sich der Vereinspräsident ein bisschen echauffiert hat, weil sie da 3 Minuten zu spät waren und deshalb nicht weg konnten und 7 Stunden warten mussten. So, hast du eine Meinung oder?
Ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Fußballfans in Deutschland, der relativ wenig gegen die Bayern hat. Weil ich mir halt denke, ja, die sind halt krass. Ja, laber mich nicht voll mit Bayern-Bonus oder so. Die sind halt einfach krass. Die haben es gut gemacht, die haben gut gewirtschaftet, die haben die besten Spieler. Ja, manchmal kriegen sie einen Arroganzanfall. Ja, aber guess what? Zu Recht, Alter. Die gewinnen 10 Jahre am Stück die Meisterschaft. Sollen die sagen, wir gehen in die Saison rein und gucken mal, dass wir Zweiter werden oder so. Also von daher eigentlich chronisch irgendwie gar keine Abneigung gegen Bayern oder so. Ist mir eigentlich relativ Laterne auch, was sie machen so. Aber wenn du herausfinden möchtest, inwiefern der Fußball sich von den normalsterblichen Leuten mittlerweile distanziert hat, dann bitte einfach davon den Zeitungsartikel in eine Kamera halten. Also musst du dir vorstellen, dass wir uns in einer Pandemie befinden, wo jeder angehalten ist, zu Hause zu bleiben und ewig seinen Scheiß bestmöglich zu geben und hinzubekommen. Wirklich, keiner kann gefühlt, du fühlst dich kriminell, wenn du draußen auf den Spielplatz gehst. Da hast du schon das Gefühl, du hast gerade 3 Leute abgestochen und bist abgehauen. Und dann hast du am anderen Ende der Leitung hast du den Fußball, der irgendwie gefühlt als einzige Sportart wirklich schon seit Beginn der Pandemie eine geisteskranke Sonderstellung erfahren hat, wo halt wirklich trotzdem Fußball gespielt wird, obwohl teilweise Spieler dann mehrere Spieler gleichzeitig, du hast so Corona-Fälle in der Mannschaft, wo du in normalen Betrieben ist Möglichkeit A, der Betrieb ist schon zu, wie in der Gastronomie, oder Option B, die Leute kommen erstmal aus Prinzip, obwohl sie negativ getestet werden, 3 Wochen in Quarantäne so. Und im Fußball bekommt da eine komplette Sonderstellung. Finde ich persönlich auch geil. So, ich gucke gerne Fußball, können die gerne so weitermachen. Aber sich dann darüber so lautstark zu echauffieren, dass man mal 7 Stunden länger auf dem Flug warten muss. Ich kann es verstehen, ist beruflich, ist nicht privat, kann man nicht miteinander vergleichen. Aber ist schon ein ziemlich krasser Schlag in die Fresse für alle Leute, die halt wirklich seit einem Jahr ihren Arsch zu Hause haben und sich halt denken, Bruder, ich würde gerne überhaupt mal wieder am Flughafen sitzen. Was willst du mich hier voll mit 7 Stunden warten? Ich bin am Tag mindestens 17 Stunden zu Hause und gucke mir meine Wand an. Also die Welt wird nicht untergehen. Ihr fahrt da hier nicht gerade zum Champions-League-Finale, sondern ihr spielt halt irgendeinen Fantasiepokal, wo ihr euch dann am Ende 2-3 Millionen mehr mit nach Hause nimmt. Die Welt wird auch für die armen Bayern-Spieler und Verantwortlichen sich noch weiter drehen, auch mit einem Flug, der 7 Stunden später losgeht. Also entspannt machen. Das ist meine Meinung.
Ich zitiere auch gerne noch ein kleines Fundstück, was unser Fundstück der Woche ist, was Peter aus der Redaktion mitgebracht hat, so ein kleiner Instagram-Post, weil der FC Bayern am Samstag nicht nach Katar fliegen durfte und im Flugzeug übernachten musste, sieht Uli Hoeneß einen Skandal ohne Ende. Der FC Bayern fliegt mitten in einer Pandemie für einen mäßig wichtigen Pokal in einem Staat mit fragwürdigem Menschenrechtsverständnis. Was ist hier jetzt gleich nochmal der Skandal? Und in diesem Sinne würde ich sagen, verlassen wir diesen Fußballplatz. Ja. Ja, es, oder hast du noch was?
Ich stimme allem, was ihr beide gesagt habt, zu 100% zu, aber ne, die haben die da 7 Stunden am Flughafen weggelassen wegen 3 Minuten. Ne? Wollte ich auch nur noch mal kurz anmerken. Ne? Also ja. Da merkst du dann, dass du in Deutschland bist, dein Flugzeug
muss... Ich gerade sagen, ne? Frag mal international nach. So, Leute, erklär mir doch mal, what is typically German? Und ja. Dann sagst du so, ja, hier, ja. Größte Fußballmannschaft, einfach mal am Flughafen wegen 3 Minuten einfach mal schimmeln lassen.
Geil. So, und die waren nicht 3 Minuten zu spät. Die Mannschaft, also Bayern hat nichts falsch gemacht. Ne? Das Flugzeug musste wegen den Temperaturen enteist werden und das hat ein bisschen gedauert. Und dann wurde die Flugfreigabe, die dann erbeten werden muss, die wurde um 0.03 Uhr gestellt und zwischen 0 und 5 Uhr fliegt keiner ab und landet keiner im BER in Berlin und wegen den 3 Minuten haben sie dann gesagt, nee. So, also die sollen trotzdem komplett die Fresse halten und sich entspannen, so, also alles, was sie gesagt haben, ist richtig, aber...
Ist halt schon unlucky, ne?
Ja, ist halt total behindert. Lass doch fliegen, Alter. Was passiert jetzt? Stürzen die jetzt ab oder was? Passiert ein großes Unglück? Weil sie 3 Minuten, weil sie im Dunkeln fliegen oder was? Was ist natürlich auch für eine Regel zwischen 12 und 5? Darf keiner, ja, gut, lassen wir das. Ist auch egal. Aber ja, ihr habt recht mit dem, was er sagt. Aber ja, willkommen in Alemannia, wo 3 Minuten über Sieg und Niederlage entscheiden können. Oder manchmal auch 4 über Meisterschaften, aber ist ein anderes Thema.
Das ist da. Da hast du noch wieder einen rausgeholt, stimmt.
Solche Sorgen hätte ich heute gerne, sei dir ganz ehrlich.
Genau. Ja. Ey, Simon, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier Gast bei uns warst. Das war uns eine große Ehre.
Yes. Danke für die Einladung. Es hat echt richtig Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, können wir das ja irgendwann mal wieder wiederholen. War echt cool.
Ja, sehr gerne. Das sowieso. Ich würde dich gerne mal auf eine Partie FIFA herausfordern, ehrlicherweise.
Ich nehme an.
Dankeschön.
Machen wir.
Ich nehme die Niederlage auch mit Stolz, aber vielleicht, Pillow, kannst du dann zweite Halbzeit eingreifen und übernimmst du das Pad oder irgendwie sowas.
Ja, das wird trotzdem nichts an der Niederlage ändern. Glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Aber also nochmal, ich hustle seit 3 Wochen jetzt für Gold 1 und ich glaube, das wird schwierig werden, da was zu holen. Aber können wir machen, gerne. Also ich gehöre nicht zu der Sorte Mensch, die der Meinung ist, dass so, ich kann auch verlieren, sagen wir mal so. Ich kann auch verlieren. Ist manchmal eklig, wenn du halt so im Game der Meinung bist, dass eher so ein bisschen die Begleitumstände dafür gesorgt haben, als wirklich der Skill, aber der Typ gegen den oder du, ich habe in der Regel immer so sagen wir mal 2 pro 30 Spiele in einer Weekend League, wo ich nach 20 Minuten Spielzeit gemerkt habe, okay, Digga, hier geht's nur noch um die Höhe, so, dann ist das vollkommen fein für mich und dann bin ich da total tiefenentspannt, so.
Habt ihr schon mal Pads kaputt gemacht eigentlich, so Joysticks?
Ja, so? Natürlich, Digga, Alter.
Ja, beide Grenzen.
Wir haben ja die Kamera an, ne?
Ja.
siehst du dieses Zidane-Trikot?
Ja, ja.
Ich musste mal einen Clip schicken. Ich habe es mal geschafft, wirklich aus voller Wut.
Stimmt, also das habe ich gesehen.
Aus Versehen genau da in den Controller reinzuwerfen. Es war so unlucky. Ich war halt wirklich so sauer. Ich wollte ihn einfach hinten in die Couch werfen. Und der Controller ist halt wirklich mit perfektem Curve. Du könntest dir, also es war ein Freistoß von Beckham, kannst du dir vorstellen. Da bin ich original genau in das Zidane-Trikot rein. War
ja, aber geil, geil. Schick rüber. Aber ich glaube, ich habe da sogar schon gesehen, dass dann bei dir. Jetzt erinnere ich mich wieder auch an den Raum, dass da so einige Sachen schon durchgeflogen sind.
Ja, gut.
Ja. In diesem Sinne, das war Wichtiges auf dem Platz mit Pillow und unserem Gast Gamer Brother. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und viel Glück für Schalke die nächsten Wochen.
Merci.
Danke. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Bye, bye.